dann wirst du morgens, samstags morgens um 5:30 geweckt, weil Uli Potowski im Nebenzimmer minutenlang brüllend laut mit Stadionatmosphäre ein Jugendfußballspiel kommentiert.
Ausnahme der Rose.
Hell freezes over. Teufelskicker in Strafraumnähe. Heute wird endlich wieder das runde Leder gestreichelt, die Glückskugel im Knick versenkt. Mit dabei der Sportwissenschaftler, der Uli Potowski die Spielinfokärtchen auf seiner Schreibmaschine tippt. Natürlich voller Rechtschreibfehler.
Linus Volkmann.
Und ich, der Mann, der einst schwor, eher eine Stadt niederzubrennen, als diese Serie bei Ausnahme der Rose zu besprechen. Felix Scharlau. Heute hören wir Teufelskicker Nummer 107 ganz oben.
Die Jungs haben sich beschwert, dass ihr nur noch über Mädchenthemen redet. Und da hatte ich schon befürchtet, ihr hättet gar kein Interesse mehr an Fußball und unterhaltet euch stattdessen über irgendeine neue Boyband oder so.
Was soll das denn heißen? Boyband? Bei uns Mädchen gibt's im Moment natürlich nur ein Thema. Die Frauen-EM.
Linus, herzlich willkommen zu deinem Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen darf. Ich habe ja auch gestaunt, dass du tatsächlich deine Nemesis überwunden hast oder uns hier darlegst. Wir sprechen heute über die Teufelskicker, wie geil.
Ja, und du bist noch dabei, nachdem du ja letztes Mal verkündet hast, dass du schon hintenrum mit anderen Leuten Hörspiel-Podcasts ausprobiert. Aber ich, siehste, ich habe nochmal angerufen. Ich hätte es ja auch alleine aufnehmen können hier.
Nein, kein Problem, Felix. Aber bleib danach noch kurz in der Leitung. Ich muss etwas besprechen hinsichtlich des Podcasts mit dir.
Sehr gut. Ja, letzte Folge ist ein gutes Stichwort. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe so die Büchse der Pandora, ne? Mit dem Dosenöffner aufgemacht und dann so in mich reingewirkt. Mhm. Und jetzt habe ich den Salat. Also ich habe dich ja so ein bisschen, hast du ja auch selber schon so benannt, genötigt, so ein bisschen hier Star Power ranzuschaffen, dass wir so ein bisschen Reichweite kriegen. Das hast du jetzt geschafft mit Olli Schulz beim letzten Mal. Und ich habe mich erst gefreut, wie immer, ne? Und dann war da so eine Leere plötzlich, weil ich dachte, ja, und jetzt muss ich das auch machen, oder wie? Und habe mir total einen abgebrochen, weißt du, bin so durch mein Handy-Nummern, Adressbuch und habe so geschaut, wen habe ich denn da so, welchen Star könnte ich anrufen? Und habe ich gesehen, ich habe so diese ganzen abgelegten Nummern von dir, also von, was ich, Tees, die Handynummer, falls die noch aktuell ist, aber der war ja schon im Podcast. Dann habe ich kurz überlegt, soll ich Sufjan Stevens anrufen, dessen Handynummer ich seit 15 Jahren habe. Da dachte ich so, nee, der ist ja so, ne, ist ja so ein zerbrechliches Genie. Ne, nachher sitzt er gerade mit was Großem und hat den Gedanken dann vergessen. Und bis ich dem erklärt habe, was Hörspiele sind und was Fußball ist und die Teufelskicker, dachte ich, das kannst du nicht machen. Und so bin ich ein bisschen verzweifelt. Und deswegen bin ich aber auf dieses Thema gekommen. Fußball ist ja so massentauglich, ne? Das ist ja immer, das heißt auch bei 3 Fragezeichen, die erfolgreichsten Folgen sind die mit Fußball. Und deswegen dachte ich, ich muss jetzt hier total auf Mainstream gehen.
Ah, ich hatte natürlich jetzt gedacht, vielleicht ziehst du noch Uli Potowski aus dem Hut. Der arbeitet ja auch fürs Fernsehen wie du quasi. Ihr kennt euch doch bestimmt alle.
Nee. Ich muss manchmal in so Fernsehstudios da in der Nähe rumhängen und dann sehe ich schon manchmal Oliver Pocher beim Rauchen. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Der da so draußen steht und so guckt und so eine Mischung aus, ich will nicht erkannt werden. Und die andere Hälfte des Blicks ist so, warum erkennt mich keiner und spricht mich keiner an? So beides, ne? Aber Uli Potowski habe ich noch nicht gesehen, tut mir leid.
Ja, das ist ja auch jemand, der hat früher moderiert Fußballveranstaltungen, Fußballsendungen und taucht auch bei den Teufelskickern auf. Nur für die, die den jetzt gar nicht zuordnen können. Felix, denn wir sind nämlich ein Podcast, der die Leute auch umarmt. Ne? Nicht so eine hermetische Bude, wo man denkt, so worüber reden jetzt diese zwei innigen Freunde in ihren Insider-Jokes. Nein, bei Ausnahme der Rose ist es so, dass sie jedes Mal ein Hörspiel durchgenommen wird. Einmal bringe ich es ein und einmal bringt es der Felix ein. Die geraden Folgen hat sich der Felix bereit erklärt zu nehmen, sind seine und dementsprechend sprechen wir heute über die Teufelskicker.
Sehr gut zusammengefasst, das gefällt mir. Und am Schluss gibt es ein Quiz und ich kann schon spoilen, wenn der Linus, der hat auch eben schon im Vorgespräch gesagt, dass er so viel Input braucht im Leben, ständig hier wird, muss er wie so ein Schwamm da irgendwie, muss da Wasser auf ihn drauf fallen, so kulturelles Wasser ja auch, so irgendwelches Wissen. Und ich kann schon mal spoilen, das wird ich weiß, das wird dich mega unter Druck setzen. Heute könnte das Quiz total leicht sein, wenn du einmal wirklich so ganz genau dir aus der kulturellen Welt mal Sachen gemerkt hast. Also das kann man wissen, aktiv, was ich heute abfrage. Und vielleicht weißt du es einfach direkt. Ich bin gespannt.
Ja, Felix, mich schreckt es nicht. Die direkte Konfrontation, Mann gegen Mann, das ist für mich Sport. Ne? Da kenne ich keine Freunde mehr gerne. Ich hoffe, ich kann dich intellektuell niederringen.
Ja, sehr gut. Da ist schon ganz viel Sportsgeist mit drin. Darum wird es ja auch heute gehen. Nicht nur Uli Potowski, sondern auch hier das runde Leder. Dazu kommen wir gleich. Ich habe noch eine Frage vorweg. Wir hatten beim letzten Mal, ich finde das auch so als Running Gag vielleicht ganz schön, beim letzten Mal kurz gesprochen über die Heike Dine Körting Biografie, die erschienen ist. Da hast du gesagt, du hast sie und dann verlegt und findest sie nicht wieder. Hast du
wieder gefunden? Ich habe sie mittlerweile wieder gefunden. Und habe auch schon reingelesen, war dann wieder abgelenkt, aber bin jetzt dran. Aber ich habe auch gesehen, es gibt ein Backup. Also natürlich ist es wichtig, dass die Leute sich Paperback kaufen, also richtige Bücher. Aber es gibt sie auch auf Streaming-Anbietern als Hörbuch, habe ich gesehen.
Aha, sehr gut. Liest sie das selber?
Nee. Nein, ich glaube, es war ein Mann, der es gelesen hat. Mm.
Na gut. Ich bin bei der Hälfte und kann sagen, mein Highlight bis jetzt ist leider nur ein Absatz, aber das sind so die Sachen, die mich interessieren, nicht dieses Ganze, was man eh schon weiß, oh, 3 Fragezeichen, TKG, wie war das alles? Nee, ein Absatz darüber, wie sie mit Beuermann, ihrem damaligen Mann, in München war, ein Wochenende, ich glaube Anfang der 80er, Ende 70er oder so. Und dann wird in einem Nebensatz erwähnt, dass sie bei Rainer Werner Fassbinder in der Wohnung übernachtet hätten, wo Hanna Schigula auch gewohnt hätte. Und Zitat, der Langhans sei auch da gewesen und sie hätten die Nächte durchgemacht. Da dachte ich so, oh, wie geil. Da hätte ich richtig Bock drauf mit den ganzen Dropouts da.
Ah, ja, man toll. Wird ja immer mal gefragt, so bei welchem historischen Anlass wäre man gerne dabei und denkt dann immer, was könnte man da Originelles sagen oder was könnte man da tatsächlich sich auch fühlen? Also wo würde man gerne dabei gewesen sein? Dieser Abend klingt auch für mich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, Felix. Ne? Rainer Langhans, ich habe ja so für linksradikale Sachen habe ich immer so einen Softspot gehabt und Heike Dine Körting und dann der Mann, Beuermann, war ja auch Major oder so. Also da sind ja interessante Welten zusammengekommen, was die wohl geredet haben.
Major war er, glaube ich, nicht, aber
Oberst? General?
Nee, da stand drin, dass er irgendwie, der ist ja viel zu jung dafür, dass der irgendwie noch an die Front gemusst hätte und dann geflohen ist, also desertiert ist sogar. Du meinst in der BRD dann, in der Bundeswehr?
Möglicherweise. Oder was? Also ich habe gehört, er hat immer einen Säbel getragen, auch im Alltag. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob diese Information stimmt. Da muss ich noch mal in der Biografie genau gucken.
Ja, wie du immer sagst, das ist Podcast, hier kann man einfach alles sagen, solange man deswegen nicht vor Gericht landet, ist es so eine Art richtig. Gefällt mir.
Ja, so, zum Geplänkel noch, Felix. Wie geht's dir?
Och, ganz gut, ganz gut. Bisschen was erlebt, Trauriges, Schönes. Ich war zum Beispiel beim Neil Young-Konzert, also das war das Schöne. Bin ja großer Fan, darf ich ja, ich schäme mich fast, also zu sagen, was so Boomer-mäßig ist. Der Mann ist ja irgendwie fast 80 und hat irgendwie mit 20 bei Woodstock gespielt oder so. Aber ich schäme mich da ehrlich gesagt gar nicht, habe ich mir vorher noch überlegt, weil ich habe diesen ganzen Kram, ich habe keine Beatles-Platte zu Hause. Nee, so eine Compilation habe ich, stimmt. MP3-Compilation aus Moskau. ich habe keine Rolling Stones-Platte, keine Led Zeppelin-Platte, keine Bob Dylan-Platte. Mich interessiert das alles nicht, hat es auch nie. Aber Neil Young ist so mein Place to go, wenn ich so ein bisschen so Rock-Emotionen will. Und das war ein ganz, ganz tolles Konzert. Ich habe 3-mal geweint. Das erste Mal nach 45 Sekunden. Mhm. Ohne Scheiß. War richtig schön.
Ah, weil es so teuer war. Nee. Du bist ja Schwabe.
Ich hatte, und das ist ja für dich Musik in deinen Ohren, denn das ist ja dein Leben, ich hatte Gästeliste.
Das freut mich natürlich. Ne, also
danke.
Neil Young, ne, was braucht der noch? Irgendwelchen Zubrot von den TicketkäuferInnen? Ne, da kann man doch auch mal als Fan so über den Zaun. Ja, sehr schön, Felix.
Und bei dir, was hast du so erlebt?
Ja, ich habe mir einen sehr guten Satz zurechtgelegt, für das, um mein Befinden zu beschreiben. Ich war gerade beim Zahnarzt und ich bin jetzt auch bei dieser.
Mhm. Sehr gut.
Ja,
Ich will es noch nicht spoilen, aber bei einem von beiden habe ich geholfen.
Ja, vielen Dank. Also, und ich trage die Beißschiene jetzt doch auch öfter wieder, Felix. Ich weiß, das
sehr gut.
Hatte dich ein bisschen gestört bei der Untersuchung.
Ja. Freut mich zu hören.
Nee, ich wurde, ich habe ja auch so eine professionelle Zahnreinigung gemacht. Das ist, weiß ich nicht, ich habe immer das Gefühl, das ist obligat, aber ich glaube, das macht auch nicht jeder oder jede. Aber ich mache das dann immer und ich habe recht gute Zähne und ich werde dann immer so gelobt, Felix. Ne? Es gibt ja auch, also Zahnarzt ist ja natürlich auch für jeden, denke ich, auch mit guten Zähnen, ist ein sehr neuralgischer Ort und man hat Angst, wie es ist und ob es wehtut und was da jetzt vielleicht doch passiert ist. Und wenn man dann aber die ganze Zeit so abgefeiert wird, dann ist es natürlich ein riesiger Ego-Boost. Und hat die aber zum Schluss gesagt, ich dachte schon, ich bin der King. Ich sah mich so, nachdem die auf mich einredete, sah ich mich so wunderbar mit meinen Zähnen. Und dann hat sie aber gesagt, so ja, wir könnten aber auch bei der Zunge, da können sie auch mal was abschaben und so, meinetwegen. Ne? Man weiß ja, also die Zunge ist ja so ein weißer, pelziger, so ein weißes, pelziges Ungetüm im Mund. Dachte ich so, klar, das habe ich schon mal gehört, so ein Zungenschaber. Und dann hat die gesagt, ich zeige Ihnen das jetzt hier mal. Dann hat die mir so einen Taschenspiegel gegeben oder so einen Haltespiegel. Und ich wurde ja da angestrahlt in so Neonlicht und da habe ich gesehen, wie ich da aussah. Also ne? Käseweiß, lauter Pickel. Man konnte mir auch in die Nase gucken in dieser Position. Und dann sah ich noch meine belegte Zunge. Und dann ist dieses ganze Selbstbewusstsein, was ich mir da so aufgestockt hatte, wieder in sich zusammengefallen.
Das tut mir leid. Aber kann ich jetzt nicht teilen. Ich habe beim letzten Mal beim Zahnarzt auch ein Lob bekommen. Mhm. Da war ich sehr überrascht, weil ich das da sonst nicht höre. Denn meine Zähne haben im Gegensatz zu deinen schon mehrere Zahnarztkinder durchs ganze Studium gebracht. Mhm. Ich habe so kaputte Zähne gehabt. Deswegen, aber das hat auch einen Vorteil, weil das ist alles saniert für viel Geld. Und dann gibt's auch irgendwann nicht mehr viel, was kaputt gehen kann. Deswegen so mittlerweile kriege ich auch so ein bisschen Lob.
Also ich muss dir auch noch mal tatsächlich sagen, ich habe ja noch nie drauf geachtet, aber du hast sehr schöne Zähne.
Dankeschön.
Ich habe ja
die sehen
ja
vorne gut aus. Ja, genau. Die sehen vorne gut aus und an den Seiten ist alles kaputt.
Ach ja, hast du absichtlich gemacht. Ja. Ne? Die Bierflaschen immer nur mit den Backenzähnen aufgemacht, als keiner sieht.
Ja.
Nee, ich habe theoretisch recht gesunde Zähne, aber die sind ja gar nicht so gerade. Ich habe ja auch so Vampirzähne, ich habe so spitze Eckzähne. Ich sehe schon ein bisschen grotesk aus. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die sowas mögen.
Ja, sicherlich, ja. Ich kann übrigens nur empfehlen, das habe ich neulich gemacht, es ist gar nicht so viel Aufwand. Ich habe nach 20 Jahren mal meine Krankenkasse gewechselt und zwar war es der Gestalt, dass, wie soll ich das formulieren, ich muss Bundesliga-Fußball zu Hause gewährleisten, das ist vertraglich in meiner Familie geregelt, da gibt's Druck.
Ja.
Und das ist ja ganz schön teuer alles und wird auch jedes Mal teurer. Und jetzt musste ich mich da wieder neu orientieren und dachte, ich habe das Geld nicht, um diese ganzen Dinger da zu kaufen. Und dann bin ich schwabenmäßig tatsächlich dann meine Ausgaben durchgegangen, habe festgestellt, ich kann bei meiner Krankenkasse, weil die so teuer geworden ist jetzt, ich kann durch einen Krankenkassenwechsel im Monat 30 Euro sparen. Und das habe ich jetzt gemacht.
Oh je.
Und das Geld kann ich dann in The Zone oder wie der Scheiß heißt, dann stecken. Und kann ich nur empfehlen. Also hier Ausnahme der Rose, wer auch mal den Cent ein bisschen umdrehen möchte. Bei uns gibt's wertvolle
Tipps. Aber du weißt ja schon, Zähne putzen, Zunge sauber machen. Aber Krankenkasse, das ist ja auch ein solidarischer Beitrag. Also sich da so kaputt zu sparen, ist vielleicht gar nicht so gut für das Gesundheitssystem als solches. Aber sag mal, welche Krankenkasse du hattest und welche du jetzt bedienst? Oder ist das geheim?
Geil. Du meinst, ich kann den Ausschnitt des Podcasts dann der Firma schicken und dann kriege ich nochmal so Payback oder so
für die Werbung. Aber es gibt ja gar nicht so viele Krankenkassen. Deshalb bin ich gespannt, was du da jetzt sagen wirst.
Genau. Es gibt nicht viele Krankenkassen gesetzlich in Deutschland. So ungefähr 250 oder so. Aber hey, der Linus hatte sie alle. Nein, es ist so, dass meine Krankenkasse auch einfach schlechte Leistung hat. Ich gehe ja nicht irgendwo hin, wo es günstiger ist. Sondern ich habe natürlich, das kannst du ja alles vergleichen dann mit so Online-Tools.
Wow.
Und ich habe zum Beispiel, deswegen kam ich drauf, gesehen, da würde ich nämlich statt 40 Euro für eine Zahnreinigung, würde ich da 80 bekommen bei der neuen.
Mhm.
Und es ist ja, was kostet das, 120 Euro oder 100 oder so? Das ist ja schon fast, ist man schon fast da.
Aha, ich krieg gar keinen Zuschuss für meine Zahnreinigung, das zahle ich alles privat.
Ah. Ach, guck. Dann kann ich dir sagen, ich glaube, die sind auch irgendwo Testsieger geworden. Ich bin jetzt bei der BKK Firmus und ich sage jetzt, wenn die zuhören, die sollen sich nicht zu früh freuen. Ne? Ich bin ja noch nicht Kunde. Wenn das scheiße läuft, dann werde ich, ist mir nicht so blöd, hier den ganzen Winter durch gegen die zu renten, was hier alles kacke läuft. Aber die sind irgendwie ganz gut und günstig.
BKK Firmus. Jetzt klingt's aber tatsächlich so, als hätten wir das so gestaged. Weißt du, es gibt ja auch so scheiß Podcast-Teams, die dann sagen, wo der eine erzählt, ja, ich habe wieder so schlecht geschlafen. Und irgendwann, wo du denkst, das ist jetzt so eine authentische Geschichte von den Leuten, die du hören willst, merkst du, es geht darum, dass sie dir eine Matratze verkaufen wollen. Das möchte ich wirklich nochmal sagen. Dieses Krankenkassen-Ding haben wir jetzt wirklich nur aus Interesse gefragt.
Okay. Ansonsten geht's zu einer anderen Krankenkasse. IKK, was gibt's noch? BKK, ach nee, hab ich eben gesagt, ne? Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Allianz, Mercedes. Also
in meiner Wahrnehmung gibt's nur DAK und AOK und noch die Techniker-Krankenkasse und das ist alles.
Nee, es gibt sehr, sehr viele. Nestlé,
Rätselhaft.
Naja. Ich finde schon die Firma eures Vertrauens. Ich vertraue da in euch. Wollen wir mal zum Feedback kommen?
Ja, sehr gerne. Felix, ich habe zwei kurze Nachrichten hier mitgebracht, die sich beide auf dasselbe beziehen und zwar auch auf die letzte Folge. Du hast sie ja schon angepriesen, wir haben über Terrorfrei Haus gesprochen von TKKG und da war eben auch Olli Schulz bei uns zu Gast als Stichwortgeber oder der uns so ein bisschen eine Geschichte dazu erzählt hat, weil er da mitspricht. Und da ging es eben, da geht es sehr viel um das Thema sich Sachen liefern zu lassen. Der Lieferwahn der Gegenwart. Und da gibt es eine Firma, die heißt Ukayali. Und dazu haben wir dann uns gefragt, so warum heißt die Firma Ukayali? Das hat bestimmt eine Bedeutung. Und du, Felix, kannst dich noch erinnern, hast gesagt, so ich glaube, das liegt daran, weil das alles aus Japan kommen soll. Und ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, das hat irgendwie eine andere Bedeutung, auf die wir nicht kommen. Mhm. Erinnerst du dich?
Ja.
Dazu gab es einiges an Feedback und zwar,
das glaube ich.
Der Ucayali ist einer der beiden Quellflüsse des Amazonas. Dieser hat dem Autor namentlich vermutlich besser gefallen als der Maranon. Auf meinem Wunschzettel stehen noch Geheimagent Lennet, Trixie Belden und Burg Schreckenstein. Also da schreibt die Person dann eben schon ihre Tipps rein. Vielleicht habt ihr da ja mal Bock drauf. Gruß aus dem rechtsrheinischen Köln und Prost, sagt uns Holger. Holger hat uns den Ucayali erklärt und ich ergänze jetzt gleich nochmal, Feli aka 3hoch3 aus Süddeutschland hat auch geschrieben, der Ucayali ist natürlich ein Fluss in Peru, also in Südamerika, wie der Amazonas. Aber das haben euch bestimmt schon sehr viele Leute geschrieben. Und sie schreibt noch weiterhin, mein Beitrag für das Rainer Stolte Porträt habe ich schon an Felix gesendet, es reicht bestimmt schon für eine Briefmarke. Hier muss ich ergänzen, ne? Also nicht, dass ihr durcheinander kommt. Es geht einmal um den Fluss, diesen Ucayali, und dann ging es noch um das Rainer Stolte Porträt. Das ist der Zeichner von TKKG und wir haben ausgelobt, dass wir uns gerne zeichnen lassen wollen von dem TKKG-Typen, der das alles gemacht hat, diese ganzen legendären Titelbilder, wo Felix und ich die Münze der Liebe tauschen. Und der malt uns dabei und dann gibt es so ein riesiges Bild, was wir über die Couch hängen können.
Ein Fresko.
Ja.
Aber wovor ich ja Angst habe, ist, du hast noch gar nicht darüber gesprochen, was ist das konkrete Motiv? Der braucht ja bestimmt eine Vorlage. Und dann ist mir eingefallen, du hast ja diese Umzugskisten voll mit Fotos von früher. Da sind ja bestimmt etliche Nacktfotos von mir dabei. Wahrscheinlich sogar etliche, von denen ich gar nicht weiß, dass es die gibt.
Selbstverständlich. Ja, ich habe aber auch eben gesagt, also ich würde gern ein Bild, wo wir beide die Münze der Liebe tauschen. Das ist ja Code für eben erotische Handlungen. Mhm. Nur wir professionellen PodcasterInnen sagen sowas dann nicht, weil man schon dafür geflaggt werden kann, wenn man irgendwie das Wort Sex oder so sagt. Also
ja.
Ja, also deshalb, da müssten wir uns halt nochmal zusammentun, sonst nehme ich tatsächlich das eine Foto, was ich da von dir habe und montiere mich noch so ein bisschen rein. Ja, aber jedenfalls vielen Dank, Feli, für die Beteiligung. Sie hat uns ein bisschen Geld zukommen lassen, damit wir bei Rainer Stolte irgendwann vorstellig werden können. Und Holger und sie haben uns zu Recht darauf hingewiesen, dass Ucayali kein Fantasiename ist für eine Lieferfirma, sondern offensichtlich eine Persiflage auf Amazon darstellt.
Ja, ich bin nicht überrascht, denn ich habe es noch weitere Male gelesen. Es wurde reichlich kommentiert, auch beim Shithole Spotify unter dieser Folge. Und da habe ich mich natürlich gefragt, du hast mir zur Vorhaltung gemacht, was ich jetzt wieder da falsch reininterpretiert hätte. Ich weiß nicht, wer die Folge zu verantworten hat. Ach doch, du. Wieso hast du es denn nicht recherchiert vorher? Wieso musst du denn im Podcast mich fragen, was glaubst du? Ich meine, mach doch deinen scheiß Job erstmal. Ist ja peinlich, so viele Leute, wie das wussten.
Ja, ich habe nicht gewusst, wie man das schreibt. Das klang halt wie so eine Art Laut, Ucayali. Ich dachte so, das kann ich nicht googeln.
Naja.
Ja, Felix. Aber der Podcast zwischen uns, also da möchte ich dann auch dir nicht zu nahe treten. Also natürlich ist es meine Verantwortung, dass in meiner Folge alles richtig ist und dementsprechend habe ich dich jetzt nur so ein bisschen geteased. Im Endeffekt ist es tatsächlich meine Schuld. Also ich nehme bei meiner Folge alles, was nicht läuft, tatsächlich auf meine Kappe.
Da waren die beim Grimme-Preis schon, wollten schon den Haken an die Seite machen mit der Bewerbung und dann, oh nee, jetzt hat er das mit dem Ucayali, das ist doch nicht so journalistisch, wie sie behauptet haben. Nee, und dann Knüll weggeschmissen. Ne? So läuft's nämlich. Naja.
Felix, hast du denn auch Post bekommen?
Ja, ich habe Post bekommen, die ist in Teilen verwirrend, in Teilen überhaupt nicht verwirrend. Keine Sorge, ihr kommt da schon mit. Und zwar hat geschrieben hier jemand, liebe Ausnahme-Podcaster, nachdem, der erste Satz ist schon, brauchen wir schon eine Kunstpause danach, nachdem ich nun schon zum zweiten Mal den Rosencast fast nonstop durchgehört habe, ist es dringend überfällig, sich auch einmal zu melden und zu loben. Also die Vorstellung, dass jemand das mehrfach ganz hört, was wir hier machen, ist für mich schwierig zu verarbeiten, emotional. Aber es freut mich auf so eine Art, das zu hören.
Klar.
Naja. Und wenn man schon als Edelhörer bezeichnet wird, dann ist das ja wohl Ehrensache, Smiley. Den letzten Ausschlag, ich lasse jetzt was weg, den letzten Ausschlag zum Schreiben hat mir aber die Sommerloch-Folge gegeben, also die aus dem letzten Jahr, in der Felix wieder aus der ARD-Audiothek berichtet hat. Jetzt ist es ja bald wieder Sommerurlaub und ich wollte auf das Podcast-Hörspiel Mia Insomnia hinweisen. Ein absolutes Fest für alle Kassettenkinder. Herzliche Grüße von eurem treuen Edelhörer Elmar. Mia Insomnia ist erstmal eine Geschichte, die haben wir hier auch schon mal angerissen. Irgendwer hat das schon mal sich gewünscht und also wurde einige Male sich, glaube ich, schon gewünscht. Ich bin auch schon so ein bisschen drumherum scharwenzelt in der App, aber mich schreckt das immer so ein bisschen ab, wenn es dann heißt, es hat drei Staffeln. Lost in Neulich ist ja auch so ein Ding gewesen, ist dann hinten raus total abgekackt, nachdem ich es hier noch gefeiert hatte. Das war, tat mir da auch so ein bisschen leid und ach, ich bin ja nicht, komme ja auf Serien nicht mehr so gut klar. Aber es scheint ja gut zu sein.
Ja, mir wurde es auch letztens in Persona vorgetragen. Da war ich in Köln in deiner geliebten Wohnstadt und da hat mir Christian Glauer sich als Hörer zu erkennen gegeben und hat mir auch das Wärmstens ans Herz gelegt. Ich will auch mal drum rumscharwenzeln. Aber ich habe genauso wie du Angst, wenn das nicht so abgeschlossene Sachen sind. Da habe ich immer diesen Gabriel Burns Knacks.
Ja. Nee, das verstehe ich.
So Sachen, die so verheißungsvoll anfangen und dann irgendwie im Nichts enden und dann gar nicht mehr weitergeschrieben werden.
Ja, jetzt zum verstörenden Teil dieser Nachricht. Und zwar, ich glaube, das ist hier so ein bisschen ironisch gemeint. Das weiß Elmar, glaube ich. Ich habe gar nicht ihn gemeint mit Edelhörer. Und zwar ist es so, dass ich irgendwann mal einen Elmar hier als Edelhörer bezeichnet habe. Das war aber ein anderer. Und da habe ich mich gefragt, wie viele Elmars gibt's denn da draußen? Also es wirft ein unglaublich gutes Licht auf unsere Reichweite, aber ich glaube, das ist Zufall, weil Elmar ist kein sehr häufiger Name. Aber sind jetzt schon zwei, vielleicht können sich die anderen auch noch melden, vielleicht könnt ihr euch mal treffen alle.
Ja, ich habe auch das Gefühl, entweder werden wir wahnsinnig breit gehört oder wir kennen zufällig alle unsere HörerInnen persönlich. Mir ging es nämlich so, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, ich habe vorgestern ein Buch gekauft in einer Buchhandlung und habe da meinen Namen gesagt und dann kommt jemand tritt irgendwie so zwischen so einem Bücherstapler vor und fragt mich, ob ich den Podcast-Ausnahme der Rose machen würde. Er hat mich an meiner Stimme erkannt. Das war herrlich. Ja, Grüße.
Und dann, also war das eine positive Begegnung oder hat derjenige dann dich aus dem Laden geschmissen?
Ach so, ich glaube, wenn er den Podcast so sehr hassen würde, hätte er nicht so intensiv gehört, dass er sich an meine Stimme erinnern konnte. Nee, es war eine sehr positive Begegnung. Ich war etwas verstört. Ich muss auch sagen, ich war brüllend verkatert und kann sowieso schon gesellschaftliche Situationen nicht so gut abnüchtern, aber verkatert ist noch schlimmer.
Nun ja. Wenn ich irgendwo hingehe hier in Köln, auch mit der Erwartung, dass gleich ich darauf angesprochen werde und dann meinen Namen irgendwo sage, dann heißt es nur, wie war das? Schala? Nochmal, können Sie es buchstabieren? Naja, aber dir läuft sehr gut da in Frankfurt. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram erreichen. Ihr könnt auch kommentieren auf Spotify oder Apple. Und ihr könnt auch E-Mails verschicken an ausnahmederose@gmx.de. An die gleiche Adresse könnt ihr auch Geld PayPalen, wenn ihr das mögt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal endlich hier in dieses tolle Fußballfest rein und reden mal ein bisschen drüber. Oder?
Und los geht's!
Unten kommt bei diesem Trainingsspiel echt kein Spielfluss auf.
Mensch, Katrina, pass doch auf!
Los! Was ist denn nun schon wieder, Nico?
Da fragst du noch? Du musst mich schon präziser anspielen, damit der Ball auch ankommt. Mal wieder typisch Mädchen.
Ach ja? Und wie wär's, wenn du dem Ball mal entgegenläufst, anstatt nur rumzustehen wie ein fauler Ochse, hä?
Die Teufelskicker, Linus, erstmal eine Vorbemerkung. Ich muss mich auch quasi schon während dieser Podcast entsteht dafür entschuldigen, weil es ist redaktionell so beschissen gelöst von mir, dass ich gar nicht klarkomme. Und zwar wollte ich gerne was machen im Sommer. Ich habe mich ein bisschen gefreut auf die Fußball-EM in der Schweiz, weil ich ja auch zuletzt, da reden wir sicherlich gleich noch drüber, relativ häufig Frauenfußball-Bundesliga geguckt habe und hatte da so ein bisschen Bock drauf. Und jetzt ist es aber so, wenn ihr das hört, dann ist die, glaube ich, schon vorbei oder so gut wie vorbei, die EM. Und wir sind aber mittendrin.
Mhm, genau.
Also nur zur zeitlichen Orientierung. Wir wissen noch nicht, was passiert. Jetzt am Samstag war es, glaube ich, war dieses schreckliche Spiel Schweden gegen Deutschland, wo sie so abgekackt haben. Und das war auch das Erste, was ich jetzt komplett gesehen habe. Davor habe ich immer nur so eine Halbzeit gucken können, leider. Und da habe ich auch das Gefühl, weit geht's nicht mehr mit der deutschen Nationalmannschaft. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Das wisst ihr jetzt wahrscheinlich besser als wir, wie es wirklich gelaufen ist. Und dazu kommt diese Folge hier ganz oben, wo man ja auch vorne drauf schon diese eine Spielerin sieht mit dem Fußball und im Hintergrund das Alpenpanorama. Da dachte ich, als ich die Ankündigung dieser Folge gesehen habe, denn die ist ja ganz, ganz neu, diese Folge, gerade erst erschienen, da dachte ich, ach cool, das ist jetzt eine Teufelskicker-Folge, da fahren die jetzt wahrscheinlich zur Nationalmannschaft und interagieren mit denen. Dachte ich also, das ist total spannend, ne? Wusste es aber noch nicht, weil die Folge noch nicht raus war. Also das sind so mehrere Probleme, die wir hier haben, dass diese Folge überhaupt nicht, sage ich jetzt schon, überhaupt nicht das wiedergibt, was ich mir erhofft hatte und dass wir gar nicht so richtig über die EM reden können. Oder findest du da einen Weg, mal was zu sagen? Guckst du dir denn überhaupt?
Es ist tatsächlich so, dass ich eine große Krise habe mit dem Herrenfußball, so Stichwort Katar. Da war es ja das letzte Mal noch bei dieser WM, dieser vermaledeiten da. Dann kannst du dich noch erinnern an die Diskussion über die Regenbogenbinde, die Neuer tragen sollte als Spielführer. Und dann wurde das unterbunden. Und es war alles so so kacke. Und auch eben überhaupt dieser Einfluss von Geld auf diesen, auch den Vereinsfußball, dass ich mich dann null mehr wiederfinde. Ich bin richtig abgefuckt. Ich habe das früher gerne irgendwie geguckt. Ich habe auch immer so Tabellen, das hat mir immer Spaß gemacht und mir so vorzustellen, wie geht's weiter. Also auch dieser Rhythmus, ne, so eine Saison zu begleiten, fand ich immer toll. Ich kann jetzt das einfach emotional nicht mehr mitmachen, was da so läuft. Und dementsprechend hatte ich so richtig Bock auf diese Frauen-EM. Mhm. Da war ich früher nicht ganz so engagiert, aber jetzt habe ich natürlich gesehen, das Spiel auch guten Fußball, aber alle laufen mit der Regenbogenbinde auf. Es ist irgendwie schon ein ganz anderer Vibe und dementsprechend ist natürlich eine Möglichkeit für mich auch wieder irgendwie an Fußball als Zeitvertreib ranzukommen und nicht als Ärgernis mehr. Also deshalb bin ich total drin, habe mir die ersten drei Spiele auch schon angeguckt und auch schon ein paar andere. Man muss natürlich, du hast es ja schon etwas gespoilert, obwohl es ja ziemlich nutzlos ist, dadurch, dass ja jetzt alle das wissen werden, wie es ausging. Es sieht ja nicht so gut aus dieses Jahr, aber mal gucken. Ja, Felix, aber du hast doch uns immer gesagt, die Teufelskicker, das ist so schlimm, das hasse ich und ich will nie, dass das kommt. Und jetzt hast du es ja so auch eingeführt und jetzt kommt es ja doch. Woher dieser Sinneswandel und war es denn so schlimm für dich jetzt? Wo erreichen wir dich denn? Wir wissen ja, für dich ist das eine aufgeladene Folge.
Ja, also man merkt schon, das kann man auch mal positiv mitnehmen. Ich habe mir über Jahre hier eine Resilienz scheinbar aufgebaut, die es zulässt, dass ich jetzt endlich mich diesem Thema hier stelle. Denn Teufelskicker, das ist ja eine natürlich auch schon ältere Hörspielreihe, aber wer jetzt so ein Kassettenkind ist und auf die, wie wir, auf die 85 zugeht, der weiß gar nicht, was das ist, ne? Also das ist letztlich, das gibt's 20 Jahre oder so, den Kram ungefähr. Und seitdem ist das eine ziemliche Erfolgsgeschichte, auch hörspielmäßig. Das ist jetzt ja Folge 107 schon, ist ja auch nicht gerade wenig. Deswegen, man kann damit unter Umständen gar keine Berührungspunkte gehabt haben. Wer aber Kinder hat, die sich für Fußball interessieren, und man weiß ja leider, es sind nicht gerade wenige Prozente der Kinder, Jungen wie Mädchen, die sich für Fußball interessieren, der hat unter Umständen auch sowas zu Hause und es ist wirklich die Hölle. Wer eine Selbsthilfegruppe aufmachen will, ich bin ein bisschen drüber weg schon jetzt altersmäßig glücklicherweise über das Thema, aber ich kann da gerne auch irgendwie Kontakte herstellen oder irgendwas schicken, wo man Raum mieten kann. Es ist die Hölle. Du musst dir vorstellen, du bist ja eh schon total drüber als Eltern. Das ist ja eh alles total stressig und du hast wenig Schlaf und so. Und dann wirst du samstags morgens um 5:30 geweckt, weil Uli Potowski im Nebenzimmer minutenlang brüllend laut mit Stadionatmosphäre ein Jugendfußballspiel kommentiert. Und dazwischen immer diese Musik, diese Fanfarenmusik und so. Du drehst durch. Das ist viel, viel schlimmer als irgendwie 5 Freunde oder sowas, ne?
Aber könnten die Personen, die sich das anhören, nicht einen Kopfhörer benutzen oder du einen Kochlöffel, um dich durchzusetzen, dein Recht, um 5:30 zu schlafen? Also ich war ja auch immer gegen diese Serie, weil sie dich so unglücklich gemacht hat. Also ich habe immer gedacht, so mit dieser Serie will ich nichts zu tun haben, wenn es so schlimm ist für den Felix. Und ich bin da auf deiner Seite. Das möchte ich nur mal sagen. Aber ansonsten ist ja doch toll, wenn sich die, wie du immer sagst, 3 Käsehochs für die eigenen Hobbys auch interessieren und eben auch jetzt als neue Hörspielgeneration nachwachsen. Also, und es kommt Oliver Rohrbeck, dein Justus Jonas. Eigentlich lebst du dein Leben doch nochmal nur schöner.
Ja, ich sag ja auch nicht, dass diese Serie nicht in sich funktioniert, aber es ist halt wahnsinnig grell und wahnsinnig agil auch immer alles und ständig wird rumgebrüllt und gepfiffen und so. Das ist jetzt schon nicht so ASMR-mäßig, aber egal. Zunächst vorweg, wo hören wir das hier? Das gibt's tatsächlich auf CD und es gibt's auch auf allen Streaming-Diensten, da werdet ihr das finden. Ich vertraue auf euch. Soll ich mal kurz so ein bisschen erzählen, was das überhaupt für eine Reihe ist? Wer das jetzt nicht kennt, ich hab's ja eben schon gesagt, viele kennen es unter Umständen nicht. Also Teufelskicker ist im Original eine Buchreihe, geschrieben von Frauke Nahrgang, auch heute noch. Und da entstand dann relativ schnell eine Hörspielserie draus, seit 2005 auf dem Label Europa. Wichtig zu wissen daran ist, dass Europa quasi hier als Label, also wirklich als Schild in der wörtlichen Übersetzung, ne, als ein Name fungiert, aber das jetzt nichts zu tun hat mit unserem bekannten Heike Dinne-Körting, Hamburg Studio und so weiter. Das greift auf ein anderes Studio zurück und auch auf andere Regie und Dialogbücher, das ist alles, wird woanders gemacht und aber unter dem Label Europa eben veröffentlicht. Das läuft abgekoppelt davon. Ne? Und worum geht's grob? Es ist eine Fußballmannschaft aus einer namenlosen Stadt, so ähnlich wie die TKKG-Stadt, heißt die hier, glaube ich, die Teufelskicker-Stadt tatsächlich, wird in unserem Hörspiel auch erwähnt. Und da spielt eben ein Jugendteam, ein gemischtes, zusammen. Norbert, der von dir angesprochene Oliver Rohrbeck, ist der Trainer. Und die nehmen das Ganze sehr ernst. Die haben irgendwie wiederkehrende Widersacher. Ich glaube, der VfB sind so die Erzfeinde. Und dann, ja, spielen die halt. Es geht um Teamgeist. Manchmal so ein bisschen auch so Crime, so ganz kleine Kriminalfälle, aber eher weniger. Ja, und geht eben darum, besser zu werden im Fußball. Das ist so ganz grob die Story. Insofern ist das hier schon relativ, spiegelt das ganz gut wider, worum es in der Reihe geht.
Vielen Dank, das hast du uns doch jetzt sehr schön dargelegt. So ungefähr hätte man sich's auch vorgestellt, aber so ist es. Und so wiederkehrend ist tatsächlich, was du ja auch gesagt hast, dass immer so ein Spiel dann kommentiert wird. Ich habe ja doch schon mal ein paar Folgen gehört und dachte so, das ist so was Besonderes, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und dann habe ich, ach so, das ist so ein Stilmittel. Daran muss ich mich so ein bisschen gewöhnen.
Du hast dich auch so ein bisschen echauffiert im Vorfeld. Warum ist das jetzt so? Ne? Da sind in echt sind da 10 Zuschauer am Platz und das, du hast aber so eine Stadionatmosphäre wie bei der WM. Da geht es, glaube ich, darum tatsächlich so fantasiemäßig, dass das so aufgeladen wird für die kindlichen HörerInnen, dass die auch bei ihrem eigenen Fußball, ne, die Emotionen sind ja so ein bisschen die gleichen, als wärst du der Superstar. Du stellst dir das vor, wenn du da auf dem Platz stehst und selber ein Tor schießt, dann ne, ist das so eine Emotion, wie du sie auch für später erhoffst. Und ich glaube, das ist so eine Übertragung, so ein bisschen so ein Symbol, oder es soll das so ein bisschen aufladen. Es wäre vielleicht auch einfach zu langweilig akustisch, wenn da einfach nur so 3 Rentner irgendwie so...
Bei einem Trainingsspiel kriegst du nicht mal die 3 Rentner voll. Also eben. Ja, also ich verstehe schon, dass das ein wichtiges Stilmittel ist, weil es ja eben, es ist ja ein Hörspiel. Es geht ja darum, dass für die Ohren was geboten ist. Aber also ich fühle mich so ein bisschen verarscht von der Vorstellung, dass es irgendwie realistisch sein soll. Und dann kommt eben so ein Bruch, der überhaupt nicht mehr passt in eine nachvollziehbare Erzählung. Aber klar, wenn du jetzt sagst, man ist Kind und spielt Fußball und stellt sich vor, es gibt da dieses Auditorium und es gibt jemanden, der einen quasi kommentiert, was man da gerade macht. Naja, also so könnte ich es vielleicht gelten lassen. Vielen Dank.
Ja, das ist das Gleiche, wie wenn dann die Kinder halt, wenn sie ein Tor schießen, dann den Cristiano Ronaldo-Jubel machen oder so. Ne? Das wird ja kopiert dann alles. Du kopierst das, was du im Fernsehen siehst halt, soweit es geht.
Ja, ich will halt nur nicht, Felix, dass Kinder angelogen werden.
Verstehe, ja, sehr gut. Gut, dann hört mal zu, liebe Kinder, ich lese mal den Klappentext vor. Für die Teufelskicker-Mädchen dreht sich aktuell alles um die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Die Jungs hingegen sind davon bald genervt und machen sich mit derben Späßen über die Begeisterung ihrer Teamkameradin lustig. So knirscht es gewaltig in der Mannschaft des SV Blau-Gelb. Und Trainer Norbert fürchtet um den legendären Teufelskicker-Teamgeist. Zusammen mit Co-Trainerin Rebecca schmiedet er deshalb einen ziemlich verrückten Plan. Mit der Hopp-Schwyz-Challenge soll es ganz nach oben gehen. Doch wird diese spannende Schnitzeljagd die Teufelskicker wirklich wieder zusammenbringen? Und? Hast dich abgeholt gefühlt?
Ja, super. Ich kenne ja die Handlung und finde, sie wird da sehr gut umrissen. Mein Vorurteil ist natürlich, weil ich bin ja Kassettenkind, wie du mich auch immer schimpfst, dass es eigentlich auf diese Lasche passen müsste. Also ich finde diese epische Nacherzählung der Handlung bis fast zum Schluss gar nicht so nötig. Ich möchte eigentlich eher ein bisschen was, klar, ein bisschen konkret soll es auch sein, aber möglichst irgendwie assoziativ und mir ist das schon zu ausführlich, diese neueren Klappentexte immer.
Also ich hatte große Probleme beim Hören, so am Ball zu bleiben bei der Story. Wirklich ganz viel abgeschweift. Deswegen kann ich jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Ich verstehe nicht so ganz, wieso hier behauptet wird, es wird mit Co-Trainerin Rebecca dieser Plan geschmiedet. Das stimmt doch gar nicht. Nee, das ist doch Norbert und dann ist das dieser Industrielle.
Genau, der Kühne quasi.
Der Platzwart. Ich weiß gar nicht, was Rebecca damit zu tun hat.
Ja, also ich meine mich auch nicht erinnern zu können, dass da noch eine weibliche Person eingegriffen hat, als es darum ging, die Kinder zu manipulieren, dass sie endlich wieder Freunde sind.
Naja. Hier mal ganz kurz mein alternativer Klappentext. Ja. Für die Teufelskicker-Mädchen dreht sich aktuell eigentlich gar nichts um die EM in der Schweiz. Sie reden nur hin und wieder kurz drüber oder streiten sich mit den Jungs, die denken, Frauenfußball sei Quatsch. Ein angesetztes Trainingsspiel, Jungs gegen Mädchen, kann den Vibe nicht verbessern. Daher hacken die Erwachsenen eine absolut unspannende, bisweilen hanebüchene Schnitzeljagd aus, die lose Schweiz-Motive aufgreift, Jungen und Mädchen wieder vereint und am Ende in ein Match gegen die Erzfeinde mündet. Also letztlich ist die Handlung jetzt keine andere, aber ich würde sie doch etwas anders bewerten, muss ich sagen. Also, wie gesagt, meine große Enttäuschung kam recht schnell, dass ich so naiv war und dachte, hier würden tatsächlich, vielleicht ja sogar mit ihren echten Stimmen, Nationalspielerinnen interagieren in dieser Folge. Ne? Das wäre ja so der Klassiker, hey, ich will die anfeuern der Schweiz und dann gewinnen sie Tickets, dann fahren sie dahin und dürfen mal ganz nah dabei sein, dann passiert vielleicht noch ein Kriminalfall, sowas, ne? Hätte ich jetzt gedacht. Und dann ist mir eingefallen, Linus, vielleicht ist es so traurig wie, sie haben keine Lizenz, um das zu erzählen.
Also das sind ja einige Sachen, über die wir sprechen müssen, Felix. Also erstmal würde ich natürlich denken, wenn jemand ein Kulturprodukt anbietet, dann kann man sicherlich im Vorfeld sich vorstellen, in welche Richtung das gehen mag. Aber wenn das Kulturprodukt dann im Endeffekt eine davon differierende Richtung eingeschlagen hat, dann kann man dem das doch nicht so vorwerfen, nur weil er die eigenen Erwartungen und Fantasien nicht erfüllt hat. Also du musst den AutorInnen da schon lassen, dass sie das so erzählen wollten. Das andere Ding ist natürlich, das ist ja so, schon fast so eine Verschwörungstheorie, da weiß ich gar nicht, wie man da so rangehen kann. Natürlich denke ich auch, dass die FIFA bzw. die UEFA in dem Fall, dass da Strukturen sind, die wir Menschen nicht mehr durchdringen können und die sich vielleicht auch gegen uns wenden und dass dann vielleicht irgendwelche Konzerninteressen, irgendwelche Verträge dann da auch vielleicht daran hindern, dass man dazu Produkte auf den Markt wirft. Aber du kannst doch nicht den Teufelskickern verbieten, in die Schweiz zu reisen. Also so eine harte Macht können sie doch nicht haben, also die Verträge. Weißt du, und dann wären sie ja schon mal da gewesen. Also klar, dass sie jetzt die vielleicht nicht die Fußballspielerinnen bekommen, das ist dann eine andere Sache. Aber also ich glaube, die Entscheidung, nicht das in der Schweiz spielen zu lassen, ist schon eine inhaltliche. Wäre meine These.
Ja. Wollen wir es hoffen?
Ach so, ja, so leicht bin ich schon damit durchgekommen. Ja, keine Ahnung. Nicht, dass jetzt sich irgendwo Sepp Blatter die Hände reibt und denkt, ach toll, er ist darauf reingefallen. Dabei wurden die Teufelsklicker schon im Vorfeld mit Mahnschreiben überzogen, damit sie bloß nicht in die Schweiz reisen in ihrer Story.
Sepp Blatter, oh Mann, ey. Ja, lass uns doch mal dieses Fußballthema mal so ein bisschen einkreisen. Ne? Erstmal der Hinweis, auch so ein bisschen Eigenwerbung kann man ja mal machen. Wir haben ja schon mal eine Fußballfolge behandelt, du hast es schon angerissen. Und zwar in Außerhalb der Rose Folge 32, die drei Fragezeichen, verdeckte Fouls.
Wann habe ich das angerissen?
Ich dachte, jetzt kommt, wann haben wir darüber gesprochen? Weil kannst du dich an irgendwas aus dieser Folge erinnern? Ich an nichts.
Ja, also tatsächlich habe ich auch alles vergessen. Ich musste mich auch nochmal vergewissern, ob es wirklich stimmt. Dann ist mir aber ganz dunkel in Erinnerung geraten, dass da zum Beispiel da waren so Vereinsmannschaften, so fiktive Vereinsmannschaften aus Deutschland, ach ja. Das so aufzuwerten von den drei Fragezeichen aus. Da gab es den FC Borussia. Und darüber ärgere ich mich heute noch mehrmals täglich. Ah, ja, und okay. Deshalb weiß ich, stimmt, daher kommt das, weil wir damals darüber gesprochen haben.
Ja, ansonsten Elmar 2 hat die Folgen ja zweimal gehört insgesamt. Der kann sich vielleicht noch ganz gut erinnern. Soll sich mal melden, wenn er noch weitere Details weiß dazu. Ich kann mich ich kann mich an nichts erinnern. Das sind jetzt, ich habe es eingangs schon erwähnt, ne? Das sind ja so die erfolgreichsten Hörspiele immer, weil die natürlich gekauft werden von den Großeltern oder Eltern. Ne? Hier Fußball, guck mal, das interessiert doch die Kleine und so. Aber es ist meistens ja wirklich die Hölle. Ich weiß gar nicht, ob es gute Fußballkulturprodukte überhaupt geben kann oder ob das schon total unlogisch in der Annahme ist. Dennoch passiert es hier. Wir haben schon über Frauenfußball gesprochen. Also du hast gesagt, du guckst jetzt beim Turnier da eifrig mit. Hast du das denn im Vorfeld auch schon mal gemacht? So Frauenfußball-Bundesliga ist ja auch... wächst ja auch mit jeder Saison, also wird ja immer größer. Ich habe auch jetzt von einem Bekannten gehört, dass, glaube ich, nächstes Jahr die Liga aufgestockt wird. Also da steigen mehr auf als ab, damit es waren 12 Mannschaften bisher, damit es tatsächlich auch so mehr Spieltage gibt und größere Konkurrenz gibt. Das wird schon spannend, glaube ich.
Ja, also meine Lieblingsspielerin ist deine Mutter, Felix. Ich kenne mich überhaupt nicht so gut aus mit dem ganzen Drumherum. Das ist für mich, möchte mal zu meiner Entschuldigung sagen, aber jetzt auch so ein bisschen die Chance, weil ich mich sonst in so Sachen immer sehr nerdmäßig rein steigere und dann alles wird immer so wichtig. Ne? Dann lade ich noch meinen eigenen Ehrgeiz darauf ab und dann macht es auch wieder weniger Spaß. Und hier bin ich ist wirklich nur so ein Zaungast. Also so Leute, die ich eigentlich verachte, nur so ein schön Wetterfan. Jetzt ist ein großes Turnier, jetzt bin ich dabei und möchte natürlich, also den Anspruch hätte ich schon, das dann auch nochmal in die Liga zu übertragen. Hier gibt's ja auch Mannschaften, also Eintracht Frankfurt ist ja ganz wichtig im Frauenfußball und würde mich natürlich auch mal so interessieren. Ja, aber ich kann trotzdem nicht viel bieten. Und du?
Ja, ich war die letzten Jahre häufiger bei Bundesligaspielen, auch tatsächlich immer Frankfurt in Köln. Und ich hatte, ach genau, das hatte ja beim letzten Mal einen Hinweis gegeben auf die nächste Folge. Da habe ich gesagt, wir haben im Sommer Freigang. Das war etwas kryptisch formuliert. Damit meine ich natürlich Laura Freigang. Das finde ich zum Beispiel eine ganz tolle Spielerin. Die ist jetzt in der Nationalmannschaft nicht immer Stammspielerin. Also die wird gerne mal ausgewechselt oder erst eingewechselt. Aber ist eine ganz tolle Spielerin. Erinnert mich so ein bisschen an Thomas Müller. Also die läuft so unkonventionell, aber mit so riesigen Schritten. Also auch unglaublich schnell. Und ist auch relativ gewitzte Spielerin und an der mag ich auch zum Beispiel total und das ist ein bisschen stellvertretend, glaube ich, auch für Frauenfußball, wie das Social Media Game gespielt wird. Das finde ich unglaublich sympathisch. Also die postet zum Beispiel regelmäßig dann nicht nur so stylische Fotos und so weiter, sondern auch zwischendrin dann auch mal immer so Stills aus irgendwelchen Videos, weißt du, ne, der Verein filmt dann irgendwas, wie sie da so irgendwelche Übungen machen und dann hat sie neulich so einen Still gepostet, wo sie halt gerade auf irgend so einem Podest, also irgendwie so, musste so springen, ne, und hat dann so einen Still gepostet, wo sie halt so wahnsinnig deformiertes Gesicht hat in dem Moment, weil sie gerade so irgendwie macht, ne, und das ist mir schon ganz oft auf gefallen bei Frauenfußball, es bringt ganz viel Humor mit und auch Selbstironie und natürlich ist das auch inszeniert, so wie sich jeder inszeniert auf Social Media, aber auf so eine sehr lustige Art tatsächlich. Also der Humor ist auch teilweise sehr gut, habe ich das Gefühl, gucke ich immer gerne hin, die mag ich gerne als Spielerin.
Wie findest du denn, wenn du gerade konkrete Spielerinnen benennst, das in dem Hörspiel, das Hörspiel macht das ja auch. Also es gibt sehr viele Spielerinnen, die quasi schon benannt werden als Nationalspielerinnen und die das jetzt dann teilweise ja gar nicht in den Kader geschafft haben. Auch es geht natürlich viel auch um Alexandra Popp, die ja nicht dabei ist jetzt bei dieser EM. Also ich fand es so absurd zeitverhaftet. Also, ne, wenn wir jetzt über ein Hörspiel sprechen, TKKG von vor aus den 80ern, dann hat es natürlich auch so was Zeitloses. Und deshalb fand ich so irritierend, ein fast tagesaktuell, also es ist ja auf diese EM sowas von gemünzt. Aber man merkt natürlich, der Vorlauf hat ja schon sehr viel Probleme bereitet, dass man eben nicht so genau ist oder auch falsch liegt. Und wie fühlt sich denn das an, den Kram dann in 3 Wochen zu hören, diese Folge, ich weiß gar nicht, also darf man denn so tagesaktuell Hörspiele machen?
Ja, also das ist garantiert im Winter schon produziert worden, daran dürfte das liegen. Bei Alexandra Popp ist es, glaube ich, so, die ist doch zurückgetreten auch schon.
Eben.
Letztes Jahr. Ich glaube, das meinte das im Hörspiel auch jetzt nicht, dass die jetzt da aktuell mitmacht, sondern ich glaube, da war das klar. Aber der restliche Kader, ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei den Männern gab es auch immer mal eine EM oder WM und dann kam diese grausame Nutella-Werbung, die es jedes Mal gibt, wo die dann, weißt du, quasi im Turnier dann morgens beim Frühstückstisch so auf der Terrasse sitzen vor einem wichtigen Spiel und dann Nutella-Brötchen essen. Und das war ja auch immer schon Monate im Voraus gemacht. Und da saßen dann teilweise an einem Tisch, wenn da saß Manuel Neuer mit 2 Spielern und die anderen beiden waren nicht mal im finalen Kader gewesen. Also nicht nur, dass sie verletzt waren dann vielleicht, sondern sie sind gar nicht mitgereist. So, das gab es schon öfter. Ich glaube, das bringt das so mit sich, diese Vorläufe.
Mich hat ja dieser seltsame Kairos, heißt es ja so, der Moment, in dem es sich entscheidet, total getroffen, als ich das gehört habe. Und zwar, ich laufe dann immer so rum, ich gehe spazieren und habe dann so einen Blog dabei und mache mir Notizen und höre mir das über Kopfhörer an. Und da ging es dann so darum, dass plötzlich in dem Hörspiel gesagt wird, ja, und jetzt ist ja heute Abend die Eröffnung von dieser EM. Also quasi so dieses ganze Hörspiel ist auf einen realen Tag konzipiert worden, ne, im Vorfeld und dann, Achtung, ich habe das gehört, genau an diesem Mittwoch, wo die EM eröffnet wurde. Also ich habe das halt voll getroffen, dieser kurze Moment, wo dieses Hörspiel tagesaktuell war, das habe ich miterlebt. Weißt du, wie für dich so eins deiner verrückten Déjà-vus, würde ich mal sagen. Also so habe ich mich da gefühlt.
Ach so, stimmt, du kennst das ja nicht mit dem Déjà-vu.
Ja, magischer Moment.
Ja, das, so ist das halt. Vielleicht, ich muss mal gucken, wenn wir es richtig geschickt gemacht haben, dann kommt diese Folge hier an dem Sonntag raus, wo das Finale ist.
He didn't.
Du hast es eben schon erwähnt, es gibt da Erwähnungen von realen Spielerinnen, also die Namen sagen darf man scheinbar noch. Sepp Blatter hat, der Finger kreist über dem roten Knopf, aber er hatte nicht gedrückt, also das darf man wohl privat erwähnen oder auch in Kulturprodukten. Und wie du gesagt hast, da wird auch Alexandra Popp erwähnt in einem sehr interessanten O-Ton. Da dachte ich kurz so, wow, jetzt wird's hochkulturell. Zieht euch das mal rein, Kids.
Die Geschichte ist wirklich sehr männerlastig. Aber ich hab was für dich. Clara Schumann, die war sowas wie die Alexandra Popp der Klassik.
Hä? Wie meinst du das?
Naja, sie war nicht nur eine krasse Komponistin, sondern auch die beste Pianistin ihrer Zeit. Während ihr Mann Robert Schumann noch ganz unbekannt war, hat sie schon mega Erfolge gefeiert.
Zur Einordnung, Linus, ich weiß nicht, ob das klar ist, sie telefoniert hier mit ihrer, ich glaube, Cousine und das ist eine von den Punkies. Das ist quasi ein Crossover zu der anderen Europa-Hörspielreihe, über die wir auch noch nie gesprochen haben. Das ist interessant.
Ja, habe ich natürlich auch schon wahrgenommen, ist so Cross-Marketing, es stört nicht so wirklich, weil dieser komische didaktische Exkurs über Frauenfußball, über die Frau in der Musik ist ja jetzt nicht uninteressant, aber natürlich schon etwas, naja, also Schleichwerbung ist es ja, oder so deutliche Schleichwerbung. Also ich bin bei sowas dann immer, weiß ich nicht, vielleicht auch, weil ich schon so alt bin, da zieht sich bei mir immer so emotional ein bisschen zurück. Denke ich immer so, nee, die wollen mir noch mehr verkaufen, es geht gar nicht um die Story. Ja, ansonsten erinnert mich der O-Ton an die leider verstorbene Françoise Cactus von Stereo Total. Die hat ja mal gesagt, die Frau in der Musik stört nur. Hier heißt es ja, glaube ich, die Frau in der Musik wurde lange nicht ernst genommen. Bei Françoise Cactus war es mehr so provokativ gemeint, bei dem anderen ist es eben so ein bisschen dezidierter, so einfach so gesagt. Aber das sind ja ähnliche Aussagen und finde ich ja ganz überraschend, dass sowas in einem Hörspiel kommt. Also fast schon progressiv.
Ja, die Story hier und sicherlich nicht zum ersten Mal bei den Teufelskickern, das wird schon vielfach gekommen sein, das Motiv ist natürlich so weibliches Empowerment letztlich, ne, weil es ist nun mal eine gemischte Mannschaft und das ist natürlich vorurteilsbehaftet und das ist ja auch das Schöne, das ist so ein bisschen didaktisch vielleicht und vielleicht auch ein bisschen zu mit dem Holzhammer, aber das Motiv finde ich schön und ich glaube, dass man sich als Kind da eben auch gut abgeholt fühlt bei diesem Widerstreit zwischen Jungs und Mädels und so weiter, wo die Jungs dann auch einlenken, weil das ist auch die Realität, ne? Also es ist schon so, dass wenn du in einer Großstadt wohnst, dann findest du einen Verein, wo nur Mädchen spielen. Das ist kein Problem. Auf dem Land sicherlich schwieriger. Aber die Regel ist auch nach wie vor, dass du als junges Mädchen, das irgendwie Fußball spielen will, mit vielen Jungs normalerweise in einer Jugendmannschaft spielst. Ne? Und das ist auch absolut kein Problem. Aber die Realität wird da natürlich auch sein, dass es da Vorurteile gibt und irgendwie Argwohn vielleicht von den anderen und so weiter und dass dann viele Mädchen vielleicht auch aufhören zu spielen. Und das ist hier eben das Thema, bis es dann explodiert zwischen den Jungs und den Mädels.
Ja, ich finde das ein bisschen trostlos leider. Dass es, du hast wahrscheinlich recht, dass das ein Problem ist, dem sich dann junge Menschen stellen müssen, wenn sie eben in so einen Verein kommen, dass dann plötzlich nach Geschlecht alles so definiert wird. Aber so dieses typisch Mann, typisch Frau, also da ist man ja so schnell so bei Mario Barth, ne? Frauen sind so, Männer sind so. Ich weiß noch, dass wir 2006 mal zusammen, du und ich, auf RTL gesehen haben, so eine Show mit Günther Jauch, typisch Mann, typisch Frau hieß die. Das haben wir in Moskau gesehen mit dem Intro, als wir da zusammen alle waren. Kann mich zufällig noch dran erinnern. Und dachte immer so, oh, natürlich wünscht man sich, ne, bei diesem ganzen Gerede auch über Gender, so dass man natürlich schon weiter ist und nicht immer nur in diesen Kategorien dann so sich gegenseitig abklopfen muss. Aber vermutlich ist das natürlich sehr Avantgarde immer noch, auch wenn man das, also wenn ich natürlich das Gefühl habe, das müsste doch sich eigentlich durchgesetzt haben. Aber Ne? Das kann man wohl nicht als bekannt voraussetzen und deshalb müssen dann immer noch die Mädchen gegen die Jungs mit diesen Argumenten argumentieren, die gefühlt schon eben bei Günter Jauch vor 30 Jahren und so bei typisch Mann, typisch Frau abgehandelt wurden und man dachte so, lass doch mal. Ja, ja, die einen sind so gefühlvoll und die anderen sind so laut. Naja.
Ich hänge noch bei, wir saßen in Moskau und haben Günter Jauch geguckt. Also vor dem Hintergrund, also ich kann mich nicht erinnern, aber wird schon stimmen. Aber vor dem Hintergrund, dass man da vermutlich 50 Jahre nicht mehr hinreisen kann, hätte ich mir schon gewünscht, wir hätten was anderes gemacht an dem Abend in Moskau.
Wir haben ja zusammen in einem Musikmagazin gearbeitet und als das noch so richtig prosperierte 2006, hatten wir dann einen Ausflug mit der Redaktion. Mit 5 Leuten waren wir in Moskau und haben da die Pop- und Subkultur beleuchtet. Und na, Moskau, riesige Wege, es war auch noch recht kalt. Also wir waren ja die ganze Zeit unterwegs. Also ich glaube, dass wir einmal dann in dieser Wohnung da ferngesehen haben, das ist jetzt nicht stellvertretend. Also ich glaube, ich habe sehr viele Kilometer gemacht. Also du ja auch, da wirst du dich ja noch erinnern.
Ja, natürlich, klar. Aber klang gerade so komisch. Genau, dann kommt relativ schnell, das haben wir ja sogar zweimal hier, dieses Trainingsspiel, wo du dich so über die Atmosphäre aufgeregt hast. Wir hören mal rein, weil es gibt ja immer noch Leute, die das noch nie gehört haben. Wir hören hier einfach mal, das ist ein ganz normales Trainingsspiel bei den Teufelskickern.
Keeper Mehmet verschätzt sich beim Rauslaufen und segelt unter dem Ball hindurch. Gut für Jackie, die ganz in seiner Nähe steht und nun den Ball wuchtig in die Maschen köpfen kann. Tor! Tor! Tor!
Gute Stimmung.
Absurd. Einfach absurd. Aber gut. Ich kann es nicht ändern.
Bisschen schade ist, wer gut aufgepasst hat, hat gemerkt, das ist mitnichten unser guter alter Uli Potowski, der sonst tatsächlich in jeder Folge hier die Spiele kommentiert, sondern heute darf mal der Platzwart, das ist glaube ich ran. Das hat mich auch schon wieder genervt. Ich meine, kann keiner was für, aber ich habe natürlich gedacht, jetzt kommt hier der USP von den Teufelskickern, Uli Potowski haut einen raus und dann ist er es gar nicht. Aber so in etwa macht er das auch und so werden hier die Spiele regelmäßig kommentiert. Das ist schon ein bisschen anstrengend.
Und Felix freut sich, hätte sich so über Uli Potowski gefreut, weil der Witz eben ist, dass das kein professioneller Sprecher ist, sondern ein professioneller Kommentator. Und das ist so ein bisschen das Besondere auch bei dieser Reihe. Also mir ist es natürlich auch gleich aufgefallen, dass da jemand quasi sich selber spielt und aus einem ganz anderen Genre da zugelost wurde.
Da fällt mir gerade ein, ich habe vor vielen Jahren mal, ich musste ja auch mich um Videospiele kümmern und als dann ein neuer Teil von FIFA rauskam, das war lange her, da hat doch Manni Breukmann, falls man sich an den noch erinnert, die FIFA kommentiert, ne, wo die dann tagelang im Studio sitzen und dann musste er, heute ist das wahrscheinlich KI, damals musste der alle Namen von allen Spielern, die dann halt mal erwähnt werden könnten, einlesen. Muss man sich vorstellen. Aber was für ein Job, ey. Und da habe ich auch mit dem telefoniert, gefragt, wie das vonstatten ging. Da habe ich ihn gefragt, ob er glaubt, dass wann Frankfurt mal wieder Weißer werden könnte. Und dann hat er gesagt, das werde ich wohl nicht mehr erleben und Sie wohl auch nicht. Wart's ab!
Okay, so. I like where this is going, Felix. Fußball bringt auch bei dir ja sehr reservierten Mann Emotionen hervor.
Absolut, ja. Aber weiter im Text. Genau, ich habe es ja erwähnt, dann stacheln sich die Kinder gegenseitig auf, beziehungsweise die Jungs fangen an, hier, was ist denn das da in der Schweiz, was für ein Scheiß, wie Frauen-EM und so. Hören wir mal rein.
Und warum hat die Frauennationalmannschaft dann einen Mann als Chefcoach?
Da hat Nico recht. Ohne Bundestrainer Christian Wück würde da gar nichts laufen.
Boah, das ist sowas von doof, was ihr da labert.
Als ob es darauf ankäme.
Die deutschen Frauen waren auch schon mit einer Trainerin erfolgreich.
Da geht's dann tatsächlich so ein bisschen ab, wie von dir zitiert. Das sind dann so Klischees. Das sind so, ist so eine, auch so eine Wagenburg-Mentalität, glaube ich, die da eine Rolle spielt. Also die Mädchen dürfen auch nicht so gut sein wie man selber, sonst ist man irgendwie in seiner Männlichkeit bedroht. Das schwingt da schon mit, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, ansonsten, also ich finde, hast du sehr gut gesagt. Ich möchte noch ergänzen, dass ich ja eigentlich ein Fan bin von dem sogenannten Trash-Talk. Das ist ja was, was es beim Sport gibt. Das bedeutet, dass man sich gegenseitig in diesem Rahmen, ne, in so einem sportlichen Rahmen, wo es halt wirklich um sportlichen Wettkampf geht und nichts anderes, dass man sich da aber auch ein bisschen teast, dass man den anderen herausfordert. Also man kennt es ja vielleicht bei Boxkämpfen, wenn dann die zum Wiegen sich treffen und sich dann die ganze Zeit so anbrüllen, dann ist das natürlich oft auch gespielt, um so eine Brisanz vorzutäuschen. Aber ich mag das ja eigentlich recht gerne. Ich gucke ja auch privat so viel Battle Rap, also da, wo das so eine Kunstform ist, sich so rundenweise gegenseitig am besten zu beleidigen. Und deshalb mochte ich auch so ein bisschen diesen Moment. Also mir hat er natürlich inhaltlich nicht gefallen, aber mir gefiel, dass das überhaupt so ein Thema ist, dass man sich auch so mal so herausfordern kann und dann vielleicht auch etwas zu weit geht mit dem, was man dem anderen an den Kopf wirft, weil man das sonst nicht so sagen würde. Aber Felix, dann habe ich das letztes Mal bei mir selber gesehen. Und zwar war ich in Essen bei einer Geburtstagsfeier in einem Keller mit so ganz vielen Leuten, haben auch Bands gespielt und dann irgendwann hieß es dann so, willst du mitmachen beim Kickern? Na, das ist ja mit so, ne, du weißt schon, Kicker kennst du ja.
Ja.
Vielen Dank. Und und dann stand ich da und habe da ganz normal, wie ich dachte, die Leute angeschrien und beschimpft, weil ich dachte so, ja, Trash Talk, das ist auch eine Kunstform, auch das gehört zu dem Spielerlebnis dazu. Und das hat aber jemand gefilmt und dann haben wir das am Tag später angeguckt und haben mich aber doch so ein bisschen erschrocken vor meiner Form des Trash Talks, also... Du wirst es nie schaffen, deine Eltern haben dich nie geliebt, ich mach dich kaputt, wo ich dann auch dachte, und vor allem, weil die anderen haben einfach nur entsetzt geguckt. Also ich glaube auch, wenn das so ein bisschen reziprok ist, dann und sich so hochschaukt, dann versteht man diese Dynamik. Aber ich habe einfach nur wildfremde Leute angeschrien und natürlich zu null verloren.
Worauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Also erstmal den Raum lesen, das ist sehr wichtig. Also hat hier wirklich jeder Bock? Oder mache ich das gerade in der Kirche oder so, ne? Und dann auch meine Erinnerung, dass du überhaupt nicht kickern kannst. Ich weiß gar nicht, entweder du hast geübt zwischenzeitlich oder du kannst dir das vielleicht auch nicht erlauben, den Mund so voll zu nehmen, oder?
Also erstmal ist Trash-Talk auch für die da, die nichts drauf haben, um vielleicht den Gegner so einzuschüchtern oder aus der Ruhe zu bringen, dass sie dann dadurch vielleicht einen Vorteil haben. Deshalb will ich sagen, also das sollte das nicht in Abrede stellen. Aber ich habe extrem gute Reflexe, Felix. Also du musst dir das mal angucken. Also was ich alles machen kann mit den Händen und was ich fangen kann. Und ich versuche das natürlich auch auf das Kickern zu übertragen. Und mittlerweile gelingt mir das eigentlich schon ganz gut. Aber ich verliere trotzdem immer noch.
Ich stelle mir das so vor wie bei Ritter der Kokosnuss. So, hier ist nur eine Fleischwunde. Du als der Ritter, der nur noch so ein Torso ist mit einem Kopf und schon Arme und Beine verloren hat und den anderen noch anschreit.
Ja, einigen wir uns auf Unentschieden.
Genau. So in etwa stelle ich mir das vor.
Ja, das ist durchaus möglich. Aber ich, so viel zum Thema Trash oder Pep Talk.
Danach entspinnt sich, weil eben die Kids überhaupt nicht gut miteinander klarkommen und der Teamgeist zerrüttet ist. Norbert ist schon ganz besorgt. Wir hören mal eben Norbert.
Das gefällt mir gar nicht. Je mehr die Jungs und Mädchen versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen, desto mehr verlieren sie den Teamgeist.
Danach kommen sie eben auf die Idee, die wir schon erwähnt haben. Es wird so eine Art Challenge gemacht, Jungs gegen Mädchen, aber nicht, um sie weiter zu zerrütten, sondern um ihnen auf den Weg zu zeigen, dass sie doch eigentlich zusammengehören und zusammen die besten Ergebnisse liefern. Und das mündet in eine gefühlt dreistündige Heldenreise, mache ich jetzt mal mit sehr vielen Anführungszeichen, die so ein bisschen so einen Schweiz-Bezug haben, wo so unterschiedliche Challenges gibt, die irgendwas mit Fußball und der Schweiz zu tun haben, auch teilweise so abstrakt. Was hat das mit dir gemacht? Ich habe hier in dem Skript ja schon geschrieben, wie sehr zieht es dir die Schuhe aus, in Klammern, um dich ins Bett zu legen. Also, weil ich fand es sehr ermüdend alles. Wie war das bei dir?
Ja, also ich fand, die Folge ist ja auch sehr lang. Das ist leider für mich jetzt immer auch schon so ein Maßstab. So bei den kürzeren Folgen habe ich irgendwie mehr Bock als bei diesen so längeren, weil mein Vorteil ist, dass natürlich das nicht so lang sein müsste, sondern das möchte dann halt irgendwie einen Raum füllen. Und deshalb war ich relativ, ehrlich gesagt, war ich noch ganz erfreut von dieser Schnitzeljagd-Dramaturgie. Denn da war ja klar, ach so, es ist vollkommen egal, jetzt kommen sind an den nächsten Punkt und jetzt verstehen sie sich noch besser. Da war halt klar, man kann auch so ein bisschen abschweifen, weil keine Verwicklungen mehr kommen. Wie du gerade gesagt hast, Heldenreise, so Stichwort wie bei Herr der Ringe. Also wird einfach nur durch das Geläuf gelatscht. Also man konnte nicht mehr so rauskommen. Ansonsten finde ich dieses Teambuilding, was ja dahinter steht, schon richtig obszön. Also es ist so aufwendig. Diese Schnitzeljagd organisieren ja Erwachsene. Es gibt eine Drohne. Wir reden ja gleich nochmal, eine Skihalle, eine Eröffnung davon, die sie privat nutzen können. Also man hat das Gefühl, um die Befindlichkeiten der jungen Leute zu steuern, beziehungsweise auch zu manipulieren, wird von den Eltern wahnsinnig viel eingesetzt. An Aufwand, an Geld auch. Ich frage mich, wie viel kostet der Mitgliedsbeitrag in diesem Verein? 250 Euro pro Woche, also um sich das leisten zu können. Es wird ja auch so gesprochen, so ach, nach Norwegen, nach Kroatien können wir mal fahren zum Teambuilding. Also, ich weiß ja nicht, wie ist das bei heutigen Kindern so? Können die nicht einfach auf der Straße, ne, ihre Erfahrungen machen? Also, ich finde es schon krass, was da dahinter steht.
Also ich glaube, bei fußballbegeisterten Kindern und Jugendlichen und auch bei dieser Hörspielserie geht es um so eine Simulation des großen Fußballs. Also, ne, das ist die Erlebniswelt von Profis übersetzt ins Kleine. Und deswegen gibt es auch tatsächlich in der Realität bei Vereinen, selbst mit so 10-Jährigen, machen die schon ein Trainingslager relativ regelmäßig, wo die dann eine Nacht wegfahren. Mhm. Also natürlich trainieren die dann nicht an zwei Nachmittagen oder an einem Nachmittag und einem Vormittag irgendwas, was sie zu Hause nicht machen könnten, aber das ist so ein bisschen, das soll so ein bisschen den Vibe versprühen, glaube ich, von irgendwie, wow, ich bin jetzt irgendwie bei einem noch geileren Verein. Mhm. Also das ist schon auch ein ziemliches Gebettel, so wer wie oft trainiert und was die so machen und ob es eine erste und eine zweite Mannschaft gibt. Das ist zum Beispiel auch was psychologisch sehr hart, sehr, sehr hart für viele Kinder. Da immer einmal im halben Jahr ein Gespräch zu haben, bist du noch in der ersten oder musst du in die zweite? Also das ist irgendwie, also wirklich. Und dann aber in der Regel natürlich bei Kindern, die niemals Fußballprofis werden. Mhm. So. Also das ist schon, das kommt mir recht bekannt vor aus der echten Welt, tatsächlich.
Ja, ist ja schön, dass sich da so sehr mit den Jugendlichen auseinandergesetzt wird. Also ich will da jetzt auch nicht, kommt mir auch so boomermäßig vor, sich dann zu sagen, so, es kann doch nicht wahr sein, das können die doch denen nicht alles abnehmen, die Eltern oder eben die Strukturen und vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, es ist teuer. Wie ist es dann für die, die sich das nicht leisten können? Naja, aber die Klassenfrage stelle ich später nochmal.
Sehr gut. Du hast schon gesagt, das mündet hier in einer Skihalle, das Ganze. Warst du schon mal in einer Skihalle?
Nein, also aber hab ich mal gesehen auf ProSieben in so einer Reportage, ne, bei TAF, also ich weiß, worum es geht.
Ja, ich war mal in einer, weil eins der kleinen Wesen, die ich betreuen muss, unbedingt mal Skifahren wollte und hier liegt ja nie Schnee in Köln. Das war auch schon vor dem Klimawandel einigermaßen so, weil wegen der Kölner Bucht, wo es immer so heiß ist. Aber jetzt natürlich erst recht. Und dann war ich tatsächlich mal in der Skihalle in Neuss. Absolut apokalyptisches Gefühl. Schrecklich. Nie wieder. Also wird hier ja auch thematisiert, so ein bisschen proaktiv, falls es dir aufgefallen ist, da wird noch erwähnt.
Auf jeden Fall.
Die Skihalle, aber die haben da Solar auf dem Dach und unten wird noch Fleisch gekühlt und also wird so getan, als wäre das quasi so ein klimaneutrales Gebäude, das noch einen Nutzen spendet. Aber abgesehen davon, dass es auch hier nicht so ist, wird es in echt erst recht nicht so sein. Grausam. Also da denkt man echt so, Gottes Willen, die Welt geht unter. Das hat mich ziemlich fertig gemacht.
Ja, das fand ich genauso obszön. Also, dass man natürlich sofort, wenn Skihalle erwähnt wird, denkt man an die Klimabilanz, so eine Halle im Ruhrgebiet runterzukühlen oder wo das dann spielen soll, die Teufelskickerstadt. Und dann ist es ja sehr perfide. Du hast es ja gesagt, das Hörspiel weiß das und hebelt diese Argumentation dann auf und behauptet da sonst was, dass diese asoziale Schrottbaute da irgendwie total klimagerecht ist. Das ist wie wenn die Spotify-Geschäftsführerin wieder erzählt, wie viel Geld die KünstlerIn erreicht hat durch ihren Konzern, die dann nur so brosam weitergeben. Und also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also die Existenz von einer Skihalle widerstrebt mir wirklich sehr. Having said this aber, finde ich es für ein Hörspiel in einem fiktionalen Raum eigentlich ganz gut, weil dadurch ist ja plötzlich, was du ja so vermisst hast, die Berge sind dann da, der Schnee, also man kann plötzlich so eine ganz andere, einen ganz anderen Ort erzählen und hat natürlich nochmal so ein Highlight für die Story. Also so sehr ich Skihallen verbieten würde, finde ich, ne, wenn ja nur darüber geredet wird, dadurch hat ja keiner eine gebaut, der Story tut sie gut.
Ja, und was ich ja auch immer so mitdenke, nicht immer, hin und wieder mal bei Hörspielen, das finde ich auch das Geile an dem Medium, beim Film hätte es richtig gekostet. Beim Hörspiel scheißegal. Ich hatte auch mal irgendwie vor 2 Jahren dachte ich, schreibe mal ein Hörspiel, hab's dann nicht gemacht. Aber da hatte ich dann auch gedacht, so nee, ich lass das jetzt auf so einer Remote Island in der Südsee spielen, einfach weil kostet ja nichts. Ne? Wenn es jemand produziert, kostet das gleiche, als wenn es in Köln spielen würde. Und das finde ich.
Du wolltest ein Hörspiel produzieren ohne mich?
Ich habe nur was geskribbelt ein bisschen. Es hat auch nicht geklappt.
Das hättest du mir vorher sagen müssen, Felix, und das weißt du auch.
Ja, du bist scheinbar der Sepp Blatter in unserer Beziehung. Naja, nee, aber genau, ich fand das eigentlich auch einen interessanten Ort, dann auch nochmal mit einem eigenen Raum und so. Und gerade wo sie da aus dem sommerlichen Deutschland da so kommen, das fand ich eigentlich auch ganz gut. Und da findet das nur, um das jetzt abzuschließen, da findet dann noch, das muss halt auch immer sein, noch ein Spiel statt, ein zweites gegen die Erzfeinde, die auch eingeladen wurden. Und dann ist alles wieder supi und toll.
Sind es denn immer 2 Spiele oder ist das jetzt...
Nee, ich glaube nicht.
Nee, oder?
Ich glaube nicht.
Aber ich finde auch, die Dramaturgie von so einem Spiel ist halt einfach auch so redundant in der Form, wie du es jetzt da erzählen kannst. Ne, in 90 Minuten kann natürlich viel passieren, aber wenn du das immer in so einem Hörspiel erzählen musst, immer liegt erstmal derjenige, der gewinnen wird, zurück, um dann quasi ne, dann wieder sich nochmal aufzuraffen und dann zu gewinnen. Aber was willst du dann, wie willst du es anders erzählen? Wenn Tore fallen, das ist ja ganz binär.
Ja.
Entweder die eine Mannschaft oder die andere. Also ich stelle mir das stelle ich mir echt schwer vor, zu ertragen, auf 107 Folgen immer wieder da so ein Spiel zu finden.
Wobei das hier ja unentschieden ausgeht gegen die Erzfeinde, ne? Salomonisch.
Ja, also, aber klar, aber es gibt außer unentschieden, Sieg und Niederlage gibt es nicht viel. Also,
nee, das ist korrekt. Wäre auch, wenn Wetten, das dann doch wieder zurückkommt, wäre es eine schöne Wette, finde ich, für ein Kind. Vielleicht hören ja Kinder zu. Alle Teufelskicker-Spiele auswendig wissen, wie sie ausgegangen sind und wie die Torschützen heißen. Aus Folge 67. Wie ging es aus? Gottes Willen, ey.
Gebt euch mal Mühe, Kids.
Aber
ihr
echt?
Seht, ja, du bist ja da jetzt ganz nah dran und anders verstrickt. Ich kann da ja von oben herab sagen, die sollen sich einfach mal Mühe geben. Hier, sonst gibt's keine Drohne beim nächsten Testspiel.
Das stimmt. Wollen wir mal über die Sprecher sprechen?
Sehr gerne.
Und da gibt es bei Teufelskicker eine Stimme. Oh, ich weiß gar nicht. Ich meine, wir haben den schon mal adressiert irgendwann. Hat der nicht vielleicht schon mal irgendwo was ganz Kleines mitgesprochen? Ich kann mich nicht erinnern. Thomas Karalus, besser bekannt als er hier.
Ich bin auch ziemlich fleißig gewesen.
Ja?
Mein erstes eigenes Lied.
Du komponierst schon? Mhm. Das nenne ich aber Fortschritt. Nach einer Woche üben?
Willst du's hören?
Ich bestehe darauf, natürlich.
Okay, na dann los.
Duck und Carrie, 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 Duck und Carrie.
Arthur, 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 Arthur.
Der Sprecher von Doug Heffernan. Ich will nicht sein ganzes Lebenswerk darauf reduzieren, aber ich glaube, es ist wirklich seine bekannteste Stimme, dass er Kevin James seine Stimme verleiht. Und das fing eben damals an mit der immer noch fantastischen Sitcom King of Queens, die ich gerade im Rewatch genieße übrigens. Und ich komme da auch überhaupt nicht runter. Also ich höre nur Doug Heffernan hier. Wie geht's dir?
Ja, also ich weiß, dass er einmal den Bösewicht spielt bei Draculas Erben von TKKG. Da habe ich ihn auch mal so ein bisschen in einem anderen Timbre gehört. Also er ist ja eben auch Schauspieler, er ist Sprecher und hat natürlich was drauf und klingt deshalb auch nicht immer gleich. Ich finde, hier erkennt man ihn schon als Doug Heffernan beziehungsweise Kevin James, aber er macht es auch ein bisschen anders. Also mich erinnert er an so einen jungen Norbert Gastel, also die Stimme von Homer. Mhm. Also ich finde, da kann er so reinwachsen. Er hat ja auch wirklich so ein bisschen so was Gütiges, was Teddybär-mäßiges. Ja.
Katrina war durch das nächtliche Gespräch mit ihrer Cousine enorm motiviert und lief bei der Klassenarbeit zu Höchstform auf.
Ja, und mir hat es natürlich auch geholfen, eben die bekannten Stimmen, also Oliver Rohrbeck, der ja auch anders spricht als Justus Jonas zum Beispiel, wenn er hier den Trainer spricht, ist auch was, wo man dann sagen kann, ach guck mal, die Leute haben schon was drauf und lesen nicht nur immer ab. Und genauso wie Oliver Rohrbeck habe ich mich auch über ihn hier gefreut, über Thomas Karalus, dass ich da dann auch wusste, ach ja, hier bin ich nicht ganz so fremd, wie es mir am Anfang vorkommt.
Er hat auch mehr mit den Teufelskickern zu tun, als jetzt nur den Erzähler zu mimen. Er macht hier auch die Dialogregie, auch schon, glaube ich, ab Folge 1 oder zumindest die allermeisten Folgen. Ich weiß gerade nicht genau. Also der ist da sehr involviert in das ganze Projekt. Beim letzten Mal, um nochmal auf Olli Schulz zu sprechen zu kommen, ich habe ja auch dir immer gesagt, schaff doch mal diese ganzen Station-IDs ran. Ne? Station-IDs sowas wie, hey Leute, ich bin so und so und ihr hört außer mit der Rose. Hier muss ich sagen, Thomas Karalus, wenn er zuhört, also da würde ich die Station-ID nehmen. Das wäre der Hammer. Noch großartiger wäre es, wenn er rufen könnte, wie Duck Carrie ruft, wenn er sauer ist auf Arthur. Weißt du, sie sind in der Küche, Arthur macht irgendeine Scheiße und dann schreit Duck doch immer, Carrie! So, ne? Und wenn er dann, Felix! Wenn ihr mir das dauert nicht lange im Studio, wenn ihr mir das mal schicken könnte, oh, ich hätte so Bock drauf. Macht viel mit mir.
Ja, kannst du vielleicht für ihn noch einen Anreiz schaffen? Also es klingt ja wie so eine Auftragsarbeit aus dem Off. Also da würde ich an seiner Stelle jetzt noch nicht drauf reagieren. Hast du nicht irgendwas? Du hast doch mal Heike Diene irgendwelche Sachen geschickt, um sie für dich zu gewinnen. Pralinen oder so.
Schallplatten.
Sie hat sie nicht gemeldet und du warst schon so enttäuscht.
Ach, du meinst, dass Heike Diene Körting jetzt die für die Schallplatten, auf die keine Reaktion mehr kam, die ich geschickt habe, dann ihm was geben soll oder so im Dreieck?
Nee, also dass man erstmal auch investieren muss, ach bevor so. Man einen Gefallen einfordert, Felix. Ja, ja. Auch das sage ich dir mal als soziale Kompetenz.
Dankeschön. Ich guck mal, was ich hier noch rumliegen habe und dann schicke ich ihm das einfach hier an die Teufelskicker-Adresse. Teufelskickerstadt 15, keine Ahnung. Ich krieg das schon hin. Naja, auf jeden Fall. Man wird ja noch träumen dürfen, auf jeden Fall. Ansonsten, wir haben ihn schon erwähnt, Uli Potowski, haben ihn schon eingespielt? Ich glaube nicht, oder?
Nee, du wolltest ja nur den Platzwart für uns sichtbar machen, damit genau. Wir in dieser Folge bleiben.
Ja, und jetzt hören wir mal ganz kurz Uli Potowski aus einer anderen Teufelskicker-Folge, wie der sonst da kommentiert.
Herzlich willkommen, liebe Hörer. Heute steigt das Ligaspiel des SV Blau-Gelb gegen den VfL Neuenfelde. Kurz zur Tabellensituation. Die Blau-Gelben sind momentan nur Zweiter.
Ich glaube, selbst wenn man früher nicht auf RTL oder sonst wo Fußballspiele gesehen hat, das ist ja auch schon so vielleicht ein bisschen her, dass er das so richtig oft gemacht hat. Er hat auch diverse Shows, meine ich, moderiert in dem Gestus. Also man konnte ihn schon öfter mal sehen und hören, glaube ich.
Er hatte immer diese krisseligen Haare und diesen blassen Teint. Also ist er so ein richtiger Nerd. Also jetzt nicht so ein handsome TV-Gesicht, sondern jemand, den man dann natürlich eher das Inhaltliche gesehen hat. Und hat so eine sehr starke Energie. Das hörte man ja auch eben in dem Einspieler.
Sind dir sonst noch SprecherInnen aufgefallen?
Ja, selbstverständlich. Es gibt ja bei Ausnahme der Rose eine wiederkehrende Rubrik. Ich ärgere mich darüber, dass die großen Namen der HörspielsprecherInnen ihre ganze Familie nach sich ziehen. Und ich immer das Gefühl habe, da werden wir anderen Leute untervorteilt. Oder heißt es untervorteilt oder übervorteilt?
Übervorteilt heißt es, du hast einen Nachteil.
Genau, werden wir übervorteilt. Und so habe ich es auch hier schon wieder gesehen, könnte man meinen. Und zwar spricht hier nämlich auch Philipp Dräger mit. Da muss man wissen, das ist der Sohn von Kerstin Dräger und damit der Neffe von Sascha Dräger. Also Sascha Dräger, Tarzan aus TKKG und beide sind ja Kerstin Dräger und auch Sascha Dräger sind die Kinder von Wolfgang Dräger, auch einer Hörspielinstitution bei Europa. Und jetzt ist schon die nächste Generation dran, während wir hier noch Podcasts aufnehmen müssen wie Tiere. Aber Ich habe ja jetzt Sascha Dräger kennengelernt und gerade noch auf den letzten Metern hat Kerstin Dräger meine Freundschaftsanfrage auf Facebook angenommen. Also ich bin so kurz davor, denke ich, bei diesen Leuten an Weihnachten eingeladen zu werden und am Tisch zu sitzen. Und deshalb möchte ich mir da auch nichts zu Schulden kommen lassen und sagen, ich freue mich, Philipp Dräger macht das sehr gut. Und wenn einfach da so eine gute Stimmleistung in der Familie liegt, wer wäre ich zu sagen, da muss jetzt immer gecuttet werden und Rotationsprinzip ganz fremde Leute rangelassen werden. Deshalb sehr gut, weiter so, liebe Dräger.
Ja, ist auch wichtig fürs Teambuilding, dass man sich auch so genetisch sehr nahe steht, glaube ich. Das hilft bestimmt.
Genau.
Und Linus mit Faust in der Tasche, weil er sich nämlich doch ein bisschen drüber aufregt, wenn ihm das jedes Mal auffällt, dass dann wieder ein Verwandter mitmacht, dem ist dann gar nicht aufgefallen, dass hier ja als, das ist aber eine ganz, ganz kleine Rolle, als Manny sogar noch Daniel Welbert mitmacht. Das ist der Sohn von Douglas Welbert.
Nein.
Ist dir nicht aufgefallen, ne? Ja, bekannt als Krümelmonster eine Zeit lang, dann auch der Sprecher von Kommissar Wallander im TV und natürlich, Linus guckt schon ganz empört, dass ich es nicht als erstes genannt habe, Björn Hellmark von Macabros.
Genau, das ist Douglas Welbert und den Sohn kenne ich dadurch, dass er ja Musiker ist und deshalb auch immer wieder in meinem Leben auftaucht. Nicht, dass ich seine Scheiben spielen würde, aber ich habe irgendwie auf einer bürokratischen Ebene da ein bisschen was zu tun gehabt und jedes Quartal lese ich dessen Wikipedia-Eintrag und bin immer wieder überrascht, was in der Welbert-Sippe alles so los ist.
Irgendwann ist es wie bei den Superreichen. Wenige Leute werden über alles entscheiden auf der Welt, zumindest was Hörspiele anbelangt. Das sind ist in der Hand von ein paar Leuten, ne, ein paar Sippen. Alles Multimillionäre dann. Aber du hast dich ja scheinbar mit dem Prinzip jetzt endlich abgefunden und steckst da nicht mehr ganz so viele Emotionen rein. Das ist doch gut.
Ja. Ein taktischer Rückzug, emotional bin ich da immer auch noch sehr involviert und freue mich aber auch fast schon, wenn ich mich wieder aufregen darf, weil jetzt der Nachname mir bekannt vorkommt und ich dann wieder gucken werde, wem das alles zuzuschreiben ist. Ansonsten gibt es noch eine Sache, die mir bei den SprecherInnen aufgefallen ist. Die fand ich allerdings recht bizarr. Und zwar, Felix, du hast es ja auch schon gesagt oder wir haben es hier verhandelt. Es ist schon ein Hörspiel, was natürlich einen didaktischen Ansatz hat und eine sehr emanzipative Grundfeste vertritt. Also es geht eben um Teilhabe auch von den Kindern. Es geht um diesen Ausgleich zwischen Jungs und Mädchen. Es wird sehr viel auf vieles Rücksicht genommen. Also man könnte fast sagen, es ist ein bisschen woke. Das ist ja mittlerweile ein Kampfbegriff von Rechten, aber ich kann das durchaus auch noch positiv besetzt sehen und verstehen. Und dementsprechend gibt es auch bei dem Team eine Diversität. Also in diesen fiktionalen Teufelskickern spielen eben nicht nur Bio-Deutsche, sondern auch Serkan und Mehmet. Also es gibt ist ja klar, also es sind ja nicht 2x11 SprecherInnen, die da dabei sind, sondern wir reden hier von einer Handvoll, ein bisschen mehr als eine Handvoll handelnden Figuren. Und dann gibt's eben auch, um zu zeigen, hey, Deutschland ist nicht nur eben Felix und Linus, sondern hier sind auch Serkan und Mehmet. Aber wenn man dann mal guckt, von wem die gesprochen werden, dann ist es so ein bisschen spooky, finde ich, denn die Kinder, die hier sprechen, heißen Fleming Stein und Maximilian von Stengel. Also Serkan wird dann gesprochen von Maximilian von Stengel. Hat man schon so ein bisschen so ein blödes Gefühl, dass so die Serie möchte zeigen, so hey, wir sind so divers, gehören auch eben migrantische Biografien gehören doch genauso auf diesen Platz. Aber dann in diese Sprecherkabinen, da kommen dann nur Adlige mit Maximilian und Ferdinand als Vornamen dann wieder rein. Also das finde ich ein bisschen hässlich. Wie siehst du das? Oder ist das, findest du das nicht so bigott?
Es gibt ja verschiedene Kategorien. Das ist ja generell so. Besetzung ist ja sowohl im Film als auch im Hörspiel ist ja die letzten Jahre zum Glück ein Thema geworden. Erinner dich mal an Hollywood, wo es darum ging, dann auch sehr heiß diskutiert. Darf zum Beispiel jemand, der heterosexuell ist, jemanden spielen, der queer ist? Ja? großes Thema. Oder auch mit Nationalitäten. Früher irgendwie, wir brauchen für irgendein Hörspiel jemanden aus Indien, wir nehmen aber jetzt einen aus Bangladesch, ne? Egal, so.
Genau.
Das hat sich ja schon ziemlich gewandelt und das sehe ich auch total. Jetzt in dem Fall muss ich sagen, kann ich mich jetzt nicht so 100% echauffieren. Ich finde es schon ein paar Stufen drunter, weil es ja letztlich darum geht. Natürlich geht es darum, durch den Namen so symbolisch anzudeuten. Da gibt es in der Generation vorher oder vielleicht in der vorletzten Generation gibt es da eben eine Migrationsgeschichte offenbar. Ne? Sonst würden die vielleicht jetzt nicht so heißen. Aber es sind ja Deutsche, die Kinder. Ne? Das sollen jetzt ja nicht wie bei den, denk mal an Kemal, bei den Funkfüchsen, der dann so radebrechend dann gerade aus der Türkei kam, glaube ich, war die Geschichte. Darum geht's jetzt ja nicht, sondern das sind ja deutsche Kinder. Und wer die dann spricht, akzentfrei, finde ich ein bisschen egal, weil es ja andersrum vielleicht auch passieren könnte, dass jemand mit einem nicht typisch deutschen Namen dann eben einen Andreas oder sowas spricht. Das würde ja wahrscheinlich auch passieren. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich finde es aber jetzt so ein bisschen die niedrigste Stufe, weil es ja nicht um eine akustische Repräsentation einer Herkunft geht. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber man möchte ja irgendwie zeigen, dass das dazu gehört jetzt in die Gesellschaft, aber man lebt es eben ja selber nicht. Also man hat selber vermutlich, das sind dann nur irgendwelche Helikoptereltern, das ist vielleicht meine Unterstellung, die dann eben gucken, dass da ihre Sprösslinge da in die Sprecherkabinen nachrücken und es wird dann von der Seite dieser Produktion dann auch nicht danach geguckt zu sagen, so hey, wir könnten ja Mehmet auch mal mit jemandem besetzen, der eben dem entsprechen würde. Da geht es ja nicht darum, dass jemand, der Mehmet heißt, nicht akzentfrei Deutsch sprechen kann. Es geht einfach eben darum zu zeigen, das gehört auch dazu. Das möchte, das zeigt das Hörspiel nach außen und nach innen macht es was anderes. Das ist so mein Ding.
Ja, ich verstehe es schon.
Ja, aber man weiß, es ist natürlich auch schwierig, ne? Es ist, herrscht da, wenn man es gut meint, auch viel Pragmatismus bei diesen Besetzungen und man muss sich natürlich dass sich was tut, da muss man sich einfach auch Mühe geben. Das ist wie mit den Sachen, dass es ja immer so wenig Frauen, weiblich gelesene Personen auf Bühnen gibt und gab und auch da gab es ja dann immer das Argument, na ja, dann sind ja eben diese Männerbands, die sind da eben alle schon da und eben so repräsentiert und so. Und da muss man dann eben auch mal antizyklisch dann einfach dagegen halten und sagen, ja, wir machen es jetzt einfach mal so, wir machen mal eine Quote und dadurch ändert sich was in der Repräsentation. Zu warten, dass einem das in den Schoß fällt, ist einfach zu wenig. Und wenn das hier so gemacht wird, ist es ja trotzdem gut. Ne? Sie könnten ja, also dass sie eben Serkan und Mehmet benennen, ist ja schon mal was. Aber um das wirklich paritätischer zu haben, müsste man einfach etwas mehr Engagement auch reinstecken, wenn man das will. Wenn man das nicht will, meinetwegen. Aber ich will es nur sagen. Man könnte es machen.
Ansonsten, wie sieht denn dein Fazit von den Teufelskickern aus? Du kanntest es ja noch nicht vorher, deswegen bist du irgendwie überrascht gewesen oder ist es dann doch genau das, was man eigentlich auch erwarten kann?
Ach ja, also ich finde dieses Schematische, also dass eben so wiederkehrende Elemente gibt, ganz originell. Dadurch ist man schnell in so einer Struktur drinnen. Für mich hat es auch was von Pokémon oder Dragon Ball Z, dass eben zum Schluss immer so ein Kampf stattfindet. Also in diesen Manga-Serien ist es ja so, bei Pokémon, die Zeichentrickserie endet immer darauf, dass sich dann irgendwie duelliert wird und hier ist es so ähnlich. Also ich glaube, das ist auch so ein Prinzip, mit dem man ganz gut fährt. Mir persönlich, wenn ich jetzt Kind wäre, wäre es mir zu didaktisch tatsächlich. Also erinnert mich so, wie die Leute auch, was die Leute an TKKG immer nicht mochten. Dass man schon das Gefühl hatte, da wollen Erwachsene ihre Werte vermitteln. Bei TKKG in den 80ern waren die Werte mitunter ja auch etwas problematischer. Hier sind es ja eigentlich emanzipative Werte, aber selbst das ist mir, wenn ich jetzt Kind wäre, gefühlt, würde ich da so ein bisschen eine Distanz haben. Mir ist es zu lehrermäßig, zu erwachsen von dem Hintergrund. Ansonsten ganz lebendig erzählt. Ich habe jetzt nicht so gekotzt wie gedacht.
Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, für mich heißt das so ein bisschen, ich kann jetzt auch wirklich damit abschließen. Es ist ja dann doch im Zuge einer Konfrontationstherapie auch dann oft gut, sich seinen Ängsten mal auszusetzen. Das habe ich hiermit getan. fühle mich auch ein bisschen erleichtert, dass das jetzt durch ist. Und freue mich aber, dass wir das Thema, weil es ja doch auch eine Riesenmarke ist, zumindest im Hörspielbereich. Es gab auch einen Film, der hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Ich habe da den noch nie irgendwo gesehen. Aber es ist schön, dass wir das jetzt hier mal abbilden konnten, auch in diesem Podcast, dem ja gerne mal vorgeworfen wird, er sei zu, weiß ich nicht, klein, isolationistisch und um die Ecke.
Was? Wer sagt das?
Niemand. Damit wären wir auch am Ende, wäre dann nicht das Quiz.
Aufregend. Ja, jetzt müsste noch so wie bei den Teufelskickern jetzt so eine Stadionatmosphäre, als würden jetzt 50 Leute sich das anhören gerade. Also 50.000.
Ja, kannst du haben. Hier ist sie. So, Linus. Es gibt noch einen Sprecher, den wir hier nicht erwähnt haben, der original einen Satz sagt in diesem Hörspiel. Den hören wir hier mal eben, den Satz.
Wir werden euch gleich vom Feld blasen, wie ein Schneesturm.
Patrick Bach, der spielt nämlich oder spricht regelmäßig einen der VfBler, also der konkurrierenden Mannschaft, der Teufelskicker. Jetzt zu deiner Frage.
Ja, die Antwort ist Anna. Da spielt er Rainer, den Jungen, der im Rollstuhl sitzt. Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal.
Von wegen. Linus, hör gut zu.
Ja.
Auch du hast sicherlich, wie ich, ein arges Trauma davon, wie Patrick Bach in der Piratenkinderserie Jack Holborn miterleben musste, wie sein väterlicher Freund gehängt wird. Spoiler, er hat sich, ohne es irgendwem zu sagen, vorher eine Metallröhre in den Hals geschoben, durch die er am Galgen hängend entspannt weiteratmet. Dass sein Genick gebrochen sein dürfte, tut der Erzählung keinen Abbruch. Daher nun eine Detailfrage zu der eben erwähnten Weihnachtsserie von 1982. Konzentrier dich. Welchen Hobbit synchronisiert Patrick Bach in Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie, die, wie du weißt, von Andreas Fröhlich synchronseitig betreut wurde? Synchronisiert Patrick Bach Sam, Pippin, Merry oder Bilbo?
Aha, oh je.
Man kann das wissen tatsächlich und man hört es auch sofort. Aber wenn man es nicht im Ohr hat, ist es sauschwierig. Deswegen habe ich Frodo auch rausgelassen, weil ich glaube, Frodo, die Stimme hat man irgendwie präsent. Aber vielleicht hat man nicht mal von Patrick Bach so richtig die Stimme präsent.
Ja, also ich habe jetzt gerade wieder die andere Weihnachtsserie Anna gesehen. Da bin ich ja ganz großer Fan von. Und schlag mich nicht, Felix, Jack Holborn habe ich nie gesehen.
Das habe ich gewusst, deswegen wollte ich dich erst schocken.
Ach so.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen und da hast du gesagt, du kennst das nicht. Das hat mich sowas von kaputt gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Das ist ja schrecklich. Also ich habe auch die mit Hendrik Marz nie gesehen. Die hast du ja mal zitiert in einem deiner Videos. Du hast ja mal so ein Video gemacht zu deiner Band Quasi Zombie mit so einer Szene daraus.
Patrick Packard, ja, genau. Wo sie in einem norwegischen Fjord irgendwie an der Weltformel arbeiten oder sowas in der Art.
Okay, aber ich will es jetzt nicht zu lange machen. Bei uns kommt ja immer mal wieder Herr der Ringe zur Sprache auch. Wir hatten ja sogar mal eine Folge dazu gemacht. Und ich habe das sehr gerne gesehen. Ich habe ja noch diese riesige Box, sage ich ja immer, und gucke das dann immer auf Englisch jetzt. Deshalb weiß natürlich nicht, wie die deutschen Stimmen klingen. Aber als das rauskam, habe ich es natürlich so im ganz normalen Kino gesehen. Und dementsprechend kenne ich es auch auf Deutsch. Das ist allerdings ein wenig her. Aber ich meine, es ist schon die prominentere Stimme. Es ist Samwise.
Hören wir hier mal den Hobbit, den Patrick Bach in Herr der Ringe spricht.
Ein neuer Tag wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen.
Ja, und du hast recht, es ist Samwise Gamgee, der treue, leicht dumme Gefährte von Frodo, der eben den ganzen Tag das Kochgeschirr durch die Gegend schleppen muss.
Ja, der ja eigentlich den Tag rettet, wie wir wissen. Er muss ja den Trottel Frodo noch in den Berg tragen auf dem Rücken, weil er dauernd schon durchdreht.
Ja, Ja, ich habe geahnt, es ist ein bisschen zu einfach, aber das Witzige ist tatsächlich, dass ich es ganz oft gesehen habe und ich wusste das nicht, weil ich, also ich habe eigentlich ein gutes Gehör für Stimmen und kann mir die auch gut merken, aber da hat es bei mir ausgesetzt. Ich habe da nie dran gedacht, dass das Patrick Bach sein könnte. Und als ich es dann gelesen habe, dachte ich, natürlich ist das Patrick Bach. Gott, wie kann man das nicht erkennen? So, aber ich habe nie dran gedacht. Toll gesprochen.
Ja. Ja, vielen Dank. Das, du meinst jetzt, dass ich die Lösung richtig gesagt habe. Das war toll gesprochen von mir.
Ja, das war genau, ja.
Ich habe ihn hier allerdings in der Folge irgendwie nicht gefunden. Ich habe auch gelesen, dass er hier mitmacht und dachte so, ah, ich freue mich, wenn ich dann irgendwann Patrick Bach höre, aber vielleicht war ich da gerade abgelenkt und es ist keine große Rolle. Den habe ich nicht mitgeschnitten.
Also ich habe ihn ja eben eingespielt, aber nur zur Erklärung, das habe ich hinterher gemacht. Linus hat den Satz nicht gehört, weil das wäre nämlich auch nochmal eine Hilfe gewesen, glaube ich. Dann hätte man sich schon erinnert, stimmt, das ist so ein bisschen Samwise Gamgee-mäßig so. Ne? Aber die Hilfe hatte Linus nicht, ich würde es gerne behaupten, aber er hat es scheinbar auch irgendwie so hingekriegt. Naja.
Tut mir leid, Felix. Aber gut, war's das oder kommt noch was?
Ich habe nichts mehr.
Oh, toll.
Dann würde ich sagen, sprechen wir uns in einem Monat wieder. Ich fahre jetzt erstmal in die Ferien.
Oh, geil.
Und weißt du schon, was beim nächsten Mal drankommt?
Ja, ich habe eine wirklich spektakuläre Serie mal wieder gefunden und dachte so, die würde ich gerne machen, aber die gibt es ja nicht auf dem Streaming. Und dann hat mir jemand gesagt, doch, guck mal, die gibt es. Und die werden wir uns jetzt reinziehen. Ich sage noch nicht, welche. Ich sage nur, habt eine gute Zeit.
Dem schließe ich mich an. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ausnahme der Rose. Boom.